Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Hast du was Schönes gespielt die Woche? Da können wir ja auch mal machen. Wir sprechen über...
Ja. Ich habe sehr viel Tidal Blades 2 gespielt die letzten Wochen. Darüber werden wir definitiv in der nächsten Gespielt-Folge quatschen, weil das wird sicherlich in meiner Top-Liste des nächsten Jahres auftauchen, also für dieses Jahr. Und ich habe tatsächlich auf der Arbeit nochmal intensiver Skyteam gespielt, was ja auch dieses Jahr zum Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde. Und ich muss sagen, je häufiger ich das jetzt spiele, desto mehr verstehe ich auch die Entscheidung der Jury. Ich finde, die ersten, also die grünen Flughäfen, die man ansteuert, sind nicht so unterschiedlich wie jetzt die schwereren. Also ich finde es jetzt eine echt gute Herausforderung und es ist auch nicht mehr so, dass man jetzt sagt, okay, es ist super klar, wie wir dieses Szenario angehen und so. Ich finde es gut, ja. Also es ist auch knackig geworden, würde ich sagen, jetzt mit steigenden Erfahrung. Ich habe jetzt 23 Partien gespielt insgesamt. Würde sagen, ist definitiv eine gute Spiel des Jahres Entscheidung gewesen. Wogegen ich mit dem Kennerspiel des Jahres 2024 tatsächlich gar nichts anfangen konnte. Ne? Also
das war E-Mission, ne?
E-Mission fand ja. ich nicht auszeichnungswürdig. Ich persönlich. Ist ein Geschmack, ich weiß. Die Jury hat sich dabei natürlich auch was gedacht. So, aber ich sehe es auch nirgendwo mehr auf dem Tisch, ehrlich gesagt. Das ist so ein ähnliches Phänomen wie Living Forest damals. So kurz ausgezeichnet, ja. Kurz spielen das viele Leute und dann ist es irgendwie vom Tisch runter. Dagegen sehe ich dann zum Beispiel Mischwald oder auch andere Titel deutlich häufiger auf dem Tisch. Aber das macht ja nichts. Ne? Der Preis ist ja auch ein Jurypreis, könnte man sagen, ähnlich wie die Oscars. Und da muss man auch nicht immer gleicher Meinung sein, finde ich.
Gott sei Dank ist man das nicht. Ja. Und bei Skyteam, ja, also ach, all die also selten, also da wird ja kein schlechtes Spiel empfohlen. Ne? Das würde ich jetzt erstmal so per se sagen.
Genau, das würde ich auch sagen.
Gab es nicht doch ein besseres vielleicht?
Ja. Da hat ja jeder eine andere Meinung. Das ist ja auch okay.
Genau. Und wir sind ja auch heute hier zusammengekommen, um über unser Familien-Kennerspiel und Expertenspiel des Jahres 2024 zu reden. Und
so sieht's aus.
Da drängt sich ja die Frage auf, wie haben wir das denn eingeteilt?
Ja, ich finde, das gibt ja immer sehr viel Kritik. Ah, das soll jetzt schon ein Kennerspiel sein. Wie, das ist jetzt Familie. Ich finde das gar nicht so abwegig, muss ich sagen, weil es liegt vielleicht auch daran, dass wir viel unterschiedliche Komplexitäten spielen. Klar, bei dem einen oder anderen Titel fällt es einem dann doch schwer, aber was so die Jury ja auch gesagt hatte, ist, ne, das Familienspiel ist das, wo alle am Tisch miteinander zusammensitzen können, wie auch immer, ne, von der Komplexität. Und das Kennerspiel ist für die, die die Spiel des Jahrestitel vielleicht ganz cool fanden und sagten, ich möchte ein bisschen mehr. Und für mich ist das immer eine ganz gute Analogie zu gucken, was spielen denn meine Eltern eigentlich? Weil bei meinen Eltern ist Kennerspiel auf jeden Fall drin und wir spielen auch öfters mal Kennerspiele. Aber es gibt auch da schon Grenzen im Kennerspielbereich, wo ich sage, das würde ich mit meinen Eltern dann vielleicht doch nicht mehr spielen. Wir hatten eben kurz vor der Aufnahme über Burgen von Burgund gesprochen, was ja auch von vielen gesagt wird, ja, so komplex ist das doch gar nicht.
Ja, aber, das ist Quatsch.
Das habe ich meinen Eltern erklärt und nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer halben Stunde Regelerklärung haben die auch gesagt, du, ich kann mir das echt jetzt nicht merken, also keine Ahnung. Und also, das ging auch nicht gut, die Partie, sagen wir es mal so, ja. Und da merkt man dann schon den Unterschied.
Also das ist mal kurz, bevor wir, wie wir das eingeordnet haben, dazu kommen, das ist so ein Phänomen, was mir oft auffällt, dass Leute, die halt tief im Hobby stecken und dann vor allem gerne Eurogames spielen, dass die dann halt mit so Aussagen kommen, wie Burgen von Burgund ist ein Kennerspiel oder, was ich auch ja mal gehört hatte, Seti sei ein Kennerspiel. Ja, nie und nimmer sind das Kennerspiele, außer irgendjemand hat für sich dann natürlich noch eine ganz eigene Einordnung der Kategorien gemacht. Aber für mich ist ja, wenn man mal beim Familienspiel anfängt, da sage ich, das ist ein Familienspiel, da kann die Oma mitspielen und ein 8-9-jähriges Kind, was jetzt nicht unbedingt auch mit Brettspielen aufgewachsen ist. Das hätte ich jetzt nochmal gesagt, ist für mich so das typische Familienspiel. Von der Komplexität, dass das da quasi reinpasst.
Definitiv. Und was so meine zweite Analogie für Kennerspiele ist, weil ich glaube, da das ist meist wirklich so das Problem, was sind jetzt Kennerspiel, was Familienspiel und so. Aber ich nehme dann auch tatsächlich als Messgrad, wie nennt
Größe?
Man das denn? Messgröße. Als Messgröße nehme ich auch meinen besten Freund, den Tobi. Und mit dem spielen wir halt auch öfters mal was, aber der spielt sonst nicht. Und der ist aber jetzt durch uns ja auch schon vieles gewöhnt, sage ich mal. Der kennt gewisse Komplexitäten. Und ich glaube, dass bei ihm im Kennerbereich genau das ist, was ihm auch große Freude macht. Und wo man merkt, okay, die Mechanismen sind ein bisschen verzahnter vielleicht noch als bei einem Familienspiel. Es ist nicht so flach wie ein Familienspiel. Wir werden da ja gleich unsere Kandidaten ins Rennen schicken. Und ich glaube, da ist diese Umstellung, ne, dass man sich eben auch von Partie zu Partie ganz doll einstellen muss und dass es vielleicht auch ein bisschen geekiger ist als jetzt ein Spiel des Jahres, wo man sagen muss, da ist das Thema meist auch etwas harmloser und absolut familienfreundlich. Ich finde, Sky Team ist schon an der Grenze, würde ich sagen, ja, gerade wenn man die späteren Flughäfen hat, aber das finde ich nicht schlimm, weil das Grundspiel an sich, das ist überhaupt gar kein Problem. Ne, von der Komplexität. Es wird nachher schon anspruchsvoller.
Lass mich da mal kurz reingehen, weil ich habe so das Gefühl, in diesem Bereich Familienspiele, in meiner Welt, gibt es auch da nochmal so zwei unterschiedliche Gruppierungen. Und das eine ist zum Beispiel, ist ein Cascadia, das ist ein Sky Team, welches halt mehr so diese, also schon bisschen mehr von dir abverlangen und auch vielleicht etwas mehr Tiefe haben. Und dann hast du aber im Gegenzug so Sachen wie Pictures und Micro Macro, Captain Flip, ne, wo das sind vor allem Sachen, wo du weißt, da hat die zielen sehr stärker auf die Familie auf. Meine Hypothese wäre mal, dass du mit Kindern mit diesen Spielen deutlich mehr Erfolge feierst als mit einem Cascadia. Ja, natürlich schreit jetzt der ein oder andere auf, ja, mein Kind liebt es. Und natürlich, aber ne, wenn du normale Kinder nimmst, einfach so mit Pictures oder so Micro Marco, da kriegst du die eigentlich immer schnell zu begeistern. Ich finde das nicht schlimm. Also das war jetzt einfach nur mal eine Feststellung, dass ich glaube, dass es da schon immer so diese zwei Gruppen gibt. Für mich ist immer so dieses, also ich habe jetzt Familienspiel auch da nicht differenziert, aber das ist, was so auffällt. Und Sky Team natürlich, dadurch, dass es nur zwei Spieler sind, ist das Wort Familie natürlich erstmal schwierig, aber es geht ja eher um die Komplexität. Und du sagtest gerade, als Messgröße ist bei dir der Tobi. Schöne Grüße an den Tobi, vielleicht lerne ich ihn mal kennen. Bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich überlege, wie schnell kriege ich das Spiel erklärt. Und also schnell, normal, ne? Also jetzt nicht in Form eines Wettbewerbs, sondern dass ich sage, das muss immer deutlich unter 5 Minuten, eher so 2-3 Minuten. Und da muss mit ein paar wenigen Sätzen klar sein, was passiert hier eigentlich. Ne? Bei einem Cascadia, hier, du nimmst dir eines dieser 4 Häufchen und dann legst das Plättchen an und du darfst das Tier darauf legen, wo die Dings sind. Und Punkte gibt es da und dafür. Ne? Dann hast du noch ein paar Details hier und da. Aber das ist eigentlich das Spiel. Und das ist das Spielprinzip, ist jedem sofort klar verständlich. Ne? Captain Flip, du nimmst einen Teil, musst es irgendwo hinlegen oder drehst es um. Super easy.
Ja,
das finde ich für ein Familienspiel immer super relevant, dass ich das ganz relativ schnell erklärt habe und jedem sofort klar ist, worum geht's eigentlich.
Ja, vollkommen. Ich würde trotzdem einhaken, Micro Macro sehe ich nicht als Spiel, was man mit Kindern spielen sollte. Da sind ja auch ein paar explizitere Bilder drauf und Fälle.
Ja, aber bei 8 ist, also für mich ist, da, also als Kinderspiel taugt es deshalb nicht, aber hätte ich gesagt, 8- und 9-Jährige heutzutage, nein, das finde ich nicht schlimm.
Ja, ich bin anderer Meinung, aber es macht ja nichts. Ich würde auf jeden Fall noch mal einhaken.
Die Kinder finden es auf jeden Fall toll. Ne? Also wenn du jetzt sagst, aus pädagogischen Gründen, nein, aber mein Argument gerade war nur, dass das ein Wimmelbild geil, wir suchen hier jemanden.
Ja.
Also das sind, mir ging es jetzt ja nur darum, dass es so Spiele gibt, die haben so einen leichten party-esken Party-Game-Charakter.
Pictures auch.
Pictures, ne, versus eben diese, was wir jetzt dann sehen, Cascadia und ein Sky Team. Also Sky Team zum Beispiel hatte hier in meinen Gruppen, so, wo wir so spielen, mit ob es mit der Tochter, mit dem Sohn ist, das hat niemand interessiert. Und deshalb ist es, ja, egal. Ja. Das heben wir uns für die Spiel des Jahres-Folge auf.
Ja. Ich wollte noch mal kurz was dazu sagen. Ich finde mich auch, dass das Genre schon sehr viel aussagt, ob es jetzt Familie, Kenner oder Experten ist. Weil ich sag mal, ein Eurogame zu haben, was jetzt auch klassische Elemente hat, sehe ich selten auch in einem Kennerspielbereich. Von der Komplexität ja, von der Zielgruppe aber eher nicht. Also wenn ich jetzt auch gerade an den Tobi denke oder auch an meine Eltern, wo ich sagen würde, das macht denen Spaß, dann wären Eurogames nicht das, was ich jetzt auf den Tisch bringen würde, sondern das wären wirklich eher Titel, die wir nachher nennen, die ein bisschen einen anderen Reiz haben. Ja, aber ich finde viele Expertenspiele, auch wenn sie dann in dieser Community, dieser Expertenspielliebhaber, ja auch ein großes Standing haben und auch von der Komplexität, wo ich sage, okay, das kriegen wir auch in der Schnelle von einem Kennerspiel hin, ist die, ich sag mal, das, wen diese Spiele ansprechen, nochmal eine ganz andere Zielgruppe. Und ich glaube, also für mich, und ich habe auch so das Gefühl, dass die Jury das auch so sieht, dass eben Kennerspiele schon auch in die Richtung gehen, dass man da nicht diese Zerdenkkracher hat, zum Beispiel, was ich jetzt eben mir überlegt hatte, waren die Ratten von Vista so von der Komplexität nicht so krass, aber das würde ich jetzt nicht auf den Tisch bringen, wenn der Tobi vorbeikommt oder meine Eltern, sondern dann würden es eben andere bringen. Und du hattest kurz vor der Aufnahme ja auch schon gesagt, dir fällt es bei manchen Spielen schwer, die einzuordnen, und bei mir sind es nämlich genau diese Titel, die eigentlich von der Komplexität nicht so heftig sind, bei denen aber die Zielgruppe eine andere ist als bei den anderen Kennerspielen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht nochmal kurz zurück. Also erst nochmal, ich wollte nochmal einmal dieses Argument abhaken, so dieses Spiel ist dann ein Kennerspiel und so nicht. Also wenn ich Familienspiele so definiere, wie wir das gerade gemacht haben, dann ist für mich jetzt die nächste Kategorie eben Kennerspiele, ja. Manche Leute sagen ja noch, dann gibt es Familienspiel Plus oder sowas, aber nee, keine Ahnung, das wird mir dann zu fiddelig. Und für mich ist dann eben Kennerspiel, wo ich sage, das ist auch einigermaßen schnell erklärt.
Genau.
Irgendwo in der Region von 10, 15 Minuten, was auch immer. Und es ist auch trotzdem allen, was ich dann auch immer wichtig finde, ist, dass auch nach der Erklärung gibt es eigentlich wenig Fragen bis gar keine. Ne? Solche Sachen noch, vielleicht en Detail nochmal hier, aber das passiert dann nicht so. Und jetzt kommt dann natürlich das Problem, dass, ne, das haben ja, diese Bereiche haben ja auch Ranges, ne, von einfaches Kennerspiel bis komplexeres Kennerspiel. Und ich finde dann dieser Sprung vom Kennerspiel zum Expertenspiel halt immer sehr schwierig und würde auch sagen, jetzt hat man ja gerade gesagt, das heben wir uns für ein andermal auf, aber das ist auch etwas, wo zum Beispiel die Spiel des Jahres Jury aus meiner Meinung nach, da hatte ich ja auch mal das Dune Imperium Beispiel genannt, dass die für sich da keine klare Richtlinie haben. Ne, da werden Expertenspiele genauso reingeworfen in den Topf des Kennerspiels, gewinnen dann aber trotzdem nicht, obwohl das ist und auch okay, weil auch unglaublich schwierig. Ne, dieses wo fängt es an, ist okay einfacher zu beantworten, aber wo hört es auf? Unglaublich schwierig.
Und ich glaube, das Problem ist auch, das einzuschätzen ist, dass wir so in dieser Bubble ja auch drin sind, dass wir Spiele ja auch schon durchscannen, welche Mechanismen kennen wir schon. Na, also ich habe nachher ein Beispiel, da werde ich das auch nochmal genauer begründen, warum das für mich dann ein Expertenspiel ist, weil alle Sachen sind klar, und wenn jemand Deckbuilding kennt, wenn jemand, weiß ich nicht, Worker Placement, Ressource Management und alles kennt, dann ist das jetzt nicht der große Akt, das zu spielen. Aber wenn du jemanden erstmal erklären musst, was Deckbuilding ist, das hatte ich damals bei Clone Katakomben beim Spieletreff, wo ich dachte, wenn wir jetzt das Deckbuilding erst erklären müssen, dann wird das Spiel schon deutlich komplizierter. Und ich sag mal, wenn man schon 100 Deckbuilding-Spiele gespielt hat, dann hat man auch eine ganz andere Herangehensweise an dieses Spiel dann. Und ich glaube, dass das nachher schon einen riesen Unterschied macht, ob es für mich ein Kennerspiel ist oder eher ein Expertenspiel.
Ja, natürlich. Ne? Und wenn du das erklären musst, sowieso, ich erinnere mich tatsächlich hier nochmal an meine Rebel Princess Partie, wo ich Stichspiele erklären musste. Und das ist mir sogar richtig schwer gefallen.
Ja.
Aber ja. Wollen wir mal einsteigen?
Ja.
Also wir starten?
Ich will trotzdem erstmal wissen, wie schwer ist dir das gefallen? Also ich muss sagen, dass ich gedacht hätte, dass es mir schwerer fällt. Also ich hätte wirklich gedacht, ich sitze da und grübel und schieb hin und her, aber bei mir war es eigentlich relativ klar.
In vielen Bereichen, ja. Also ich kann schon mal sagen, Expertenspiel, das werde ich, sage ich dann gleich nochmal, für mich gibt es 4 Titel, die eigentlich alles die 1 verdient hätten.
Okay.
Beim Expertenspiel. Ja. Und an der Stelle sei mal gesagt, wenn ich auch hier so auf die Liste gucke, Honorable Mentions, ich frage mich immer, ob es damit zu tun hat, dass ich mich dieses Jahr so viel mit Brettspielen beschäftigt habe, wie noch nie zuvor. Aber ich finde es einen unglaublich starken Jahrgang. Also wenn ich auch gucke, was gar nicht berücksichtigt habe, das sind gute Spiele, ja. Ne, wo du sagst einfach, ja, okay, also richtig gute Dinger dabei. Und das sind, und ne, vielleicht auch schon mal hier, wir hatten es ja im Vorgespräch schon mal angesprochen, so ein Spiel, welches ich auch hervorragend finde, wie Slay the Spire, habe ich jetzt in dieser Kategorie nicht dabei. Das werden wir vielleicht, wenn ich es als gut befinde, wer weiß das schon, dann in der nächsten Folge sehen, wo wir dann nochmal dafür eine eigene Kategorie Dungeon Crawler haben. Aber da sind jetzt schon unglaublich gute Titel dabei. Und ja, schöner Jahrgang. Und daher ist mir Expertenspiel mega schwer gefallen. Der Rest war einfach. Und es ist ein Spiel, da reden wir dann im Kennerspielbereich drüber. Generell glaube ich, dass ich mir relativ schnell oft sicher bin, das ist ein Kennerspiel, das ist ein Expertenspiel. Ich würde sagen, wir haben dieses Jahr ein Spiel dabei, was wirklich, das steht mit dem Fuß genau auf der Linie drauf, zwischen Experten- und Kennerspiel.
Ja.
Und das
hab ich
ist auch für mich ein sehr wichtiges Spiel. Und deshalb hat es das, ich habe es auch gerade jetzt schon mal wieder 10-mal hin und her getauscht. Und lass mich gleich einfach leiten, wenn wir dann beim Kennerspiel ankommen, und dann schauen wir mal, wo es landet.
Ja, also auf jeden Fall ein starker Jahrgang. Generell kann man ja sagen, wir haben ja Spiele wahrscheinlich genommen, die wir im Podcast zumindest schon mal angesprochen haben. Die meisten bei mir sind auch in der Gespielt-Folge eigentlich immer schon drin gewesen. Ohne Ausnahme tatsächlich bei mir. Von daher gibt es jetzt keine Überraschung, aber das ist die Creme de la Creme des Jahrgangs. Ne? Und wir haben jetzt, oder ich habe jetzt Spiele genommen, die entweder auf Deutsch, die das letzte Jahr erschienen sind, oder komplett neu auf Englisch, was für eine Sprache auch immer rausgekommen sind. Also wir haben wirklich jetzt nur die Neuheiten dabei, nicht die Spiele, die wir erst 2024 entdeckt haben. Ich glaube, dann wäre mir die Liste auch noch viel, viel schwerer gefallen, weil ich auch gerne mal ältere Titel spiele. Aber deshalb haben wir ja dieses schöne Format bei uns, die drei alten Perlen. Ja, ich bin sehr gespannt, wie viele Doppelungen wir haben. Ich glaube, ein, zwei würde ich vermuten. Aber dadurch, ja,
200%. Guck mal auf die Liste. Wir haben auf jeden Fall 2 Doppelungen.
Ich bin mir bei dir nicht sicher, weil ich weiß, dass wir beide einfach so viel gespielt haben. Und wir haben da ja auch, also unser Herz schlägt ja auch manchmal für andere Spiele, was ja auch völlig in Ordnung ist. Sonst wäre der Podcast sehr langweilig, weil dann würdet ihr nur die gleichen Spiele empfohlen bekommen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe auch erstmal so aus dem Kopf überlegt, welche Spiele fallen mir in den Bereichen ein, und habe die aufgeschrieben und bin eben gleich nochmal meine gesamte Jahresstatistik von allen Spielen, die ich mehr als 2-3 Mal gespielt habe, durchgegangen, und das war dann doch schon Arbeit. Aber es hat sich dann doch herauskristallisiert, gerade weil wir jetzt auch in diesen klassischen Kategorien denken, Familie, Kenner, Experte. Ich glaube, mir fällt das für die nächste Kategorie oder für die nächste Folge, wo wir ja sagen, wir verleihen so ein paar besondere Top-Listen-Preise fürs Jahr 2024. Da wird mir das vielleicht nicht so einfach fallen, aber da schummeln wir einfach, indem wir ganz viele Kategorien nehmen.
So der Plan.
Gut, Stefan, dann fang du doch ruhig mal an mit deinem Platz 3 bei Familienspiel.
Die entscheidende Frage ist ja so ein bisschen Honorable Mentions ans Ende.
Ans Ende, ja, würde ich sagen.
So machen wir es. So, Platz 3, Familienspiel. Das ist ein Spiel, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es wahrscheinlich von der Jury keine Erwähnung findet. Zu Recht wahrscheinlich, weil das in der ersten Erklärung Schwächen hat, weil die Mechanik an sich, wenn du niemanden am Tisch hast, der das mal schon mal gespielt hat und sich ein bisschen damit beschäftigt hat, ein paar Schwächen hat. Es ist eigentlich simpel, aber die Anleitung ist da auch ein bisschen schwach. Und wir reden über Monkey Palace. Mhm. Und zwar das Spiel von Lego, das erste Lego-Spiel. Ich baue immer diese Torbögen und das ist, da bleiben Fragen offen. Auch am Spieltisch damals, als ich das zum ersten Mal auf der Messe gespielt habe, ist das schwierig gewesen. Nichtsdestotrotz, ich finde, das Spiel ist hervorragend. Das Spiel habe ich deshalb auf die 3 gesetzt, weil ich finde, dass dieses Lego-Setup hier drauf einzahlt. Also es geht für mich, wenn ich jetzt diesen Teil ignorieren würde und nur die Spielmechanik mir anschauen würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht auf die 3 setzen. Aber das Schöne an dem Spiel ist, und deshalb hat es oft Erfolg gehabt, dass du nachher wirklich mit den Lego-Steinen, das zieht Leute an, das zieht die Familie an, da rumzubauen, das sieht nachher nett aus, mit den Vogeln und Affen. Und von der Spielidee finde ich die eigentlich tatsächlich auch gut gelungen. Und daher wollte ich das einfach hier belohnen mit einem 3. Platz. Wie gesagt, es hat ein bisschen Schwäche in der Erklärung, weshalb ich das auch okay fände, wenn das nirgendwo anders erwähnt wird. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, wirklich so auch, wenn man Familienspiel so ein bisschen als Gateway-Game, ne, sieht, ist das eine Möglichkeit, wo du Kinder auch dann mal dazu bekommst und sagen, ach cool, Lego-Steine, wie wird hier gebaut? Das passt, das ist mein Platz 3. Super easy.
Ja, ich habe viel davon gehört, ist immer noch nicht gespielt. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Jetzt gerade, wenn du wieder diese Regeln ansprichst, ich finde, das ist in einem Familienbereich umso wichtiger, dass man kurze, knackige Regeln hat, die verständlich sind. Weil, ich sag mal, das ist ein Spiel, das können auch viele Kinder einfach unterm Weihnachtsbaum vielleicht finden und wollen das dann spielen, haben sonst noch keinerlei Brettspielerfahrung oder wenig und sind dann frustriert. Und das geht nicht. Also, wenn das bei einem Lacerda oder irgendwo anders mal eine Regelfrage offen bleibt und man bei BGG gucken muss, wie wird das gelöst, ist das was anderes, als wenn wir hier so ein Lego-Spiel haben. Das ist natürlich schade, sage ich mal. Aber an sich, optisch spricht es mich auch an. Ich meine, wer mag kein Lego? Oder generell so Klemmbausteine, muss ja nicht Lego sein. Und ich würde es schon gerne ausprobieren. Es ist echt interessant, ja. Es hält sich ja auch ganz gut bei dir.
Ja, auf jeden Fall Monkey Palace, mein Platz 3. Simon, was ist deiner?
Ja, bei mir ist es auch ein Spiel, vor dem ich ein paar Folgen zuvor mal berichtet habe. Und zwar ist das ein Spiel, was wir tatsächlich sogar von Amigo netterweise zugeschickt bekommen haben. Und zwar ist das Three Chapters, ein Spiel, was an Fantastische Reiche erinnert, aber über 3 Phasen geht. Zuerst draften wir die Karten, danach spielen wir die Karten in einer Art Stichspiel, die aber ohne Bedienen auskommt, einfach nur die höchste Karte gewinnt. Es gibt aber Effekte auf den Karten, wo man zum Beispiel nochmal irgendwelche Tokens oder beziehungsweise Ressourcen kriegt, die nachher Punkte geben, wenn etwas anderes in dem gleichen Stich liegt. Und nachher gibt es noch die 3. Auswertungsphase und da werten wir nochmal alle Karten, die vor uns liegen. Und das ist richtig cool, weil wir jedes Mal irgendwie versuchen müssen, eine Synergie von Karten in unserer Hand zu bekommen, aber auch darauf zu hoffen, dass wir in dem richtigen Moment eine gewisse Karte auch in den Stich von jemand anders reinspielen können. Und das ist so schön gebalanced, dass ich bisher in den ganz vielen Partien, die ich gespielt habe, immer wieder unterschiedliche Lösungsstrategien gesehen habe. Ich immer noch das Gefühl habe, dass ich das Spiel nicht gemeistert habe und das vor allen Dingen in den Runden, wo ich es gespielt habe, auch immer richtig gut angekommen ist. Und ich finde, das ist ein fantastisches Reich in deutlich schlanker, was das Denken angeht. Du hast nicht dieses Rumgerechne. Ich mag Fantastische Reiche super gerne. Es ist aber definitiv auch ein Kennerspiel. Und das neuen Leuten zu präsentieren, die brauchen ein paar Runden, um da reinzukommen. Hier brauchen sie zwar auch ein paar Runden, aber eher, weil sie ihre Taktik aber schon machen können. Und ich habe das Gefühl, bei Fantastische Reiche gibt es ja auch sehr viele Strafen, wenn du irgendeine andere Karte auf der Hand hast. Und selbst nach 50 Partien ist es mir noch passiert, dass ich irgendeine Karte vergessen habe, die ich auf der Hand habe und merke, Mist, jetzt habe ich mir die gesamte Partie versaut, weil ich die anderen Karten gesperrt habe. Und sowas passiert hier nicht. Es sieht dabei noch schön aus. So ein Märchen-Setting, bekannte Figuren, das lockt natürlich auch die Familie an, wenn da Humpty Dumpty, Alice oder irgendwelche Zwerge auf den Karten drauf sehen. Es sieht schön aus, es ist nicht so teuer und ich fand, das war eine sehr schöne, frische Spielidee, die super schnell gespielt ist. Und das habe ich tatsächlich zum Spieltreff immer mal wieder mitgebracht. Ich habe es zu dritt gespielt, zu viert gespielt. Es spielt sich auch anders mit den Spieleranzahlen. Ich würde aber nicht sagen, dass eine besser ist als die andere. Und für mich war Three Chapters ein absoluter Überraschungshit im Jahr 2024 und bin mal gespannt, ob die Jury das auch so sieht.
Ich habe es bis heute nicht gespielt. Es liegt hier, ne? Ich hatte es mir auch damals, als du begeistert
davon sprachst.
Ich habe sofort zugeschlagen. Und das ist wiederholt sich, ja, ein Pattern. Und ich möchte es gerne spielen, aber ich hatte es dann auch öfters mal auch versucht, der Familie so anzudrehen, aber hat nicht geklappt. Ich könnte mir auch vorstellen, ich glaube, dass das hier langfristig Erfolg haben kann und schauen wir mal, ob 2025 die Option ist, würde es auf der Fall sagen, ein sehr guter Platz 3.
Ja. Was sind bei dir auf Platz 2?
Genau, Platz 2. Platz 2, könnte ich mir vorstellen, ist eine unserer ersten Überschneidungen und zwar reden wir hier über ein Spiel, welches ultra schnell erklärt ist und die Partien unglaublich kurz sind. Ich mach's mal relativ kurz. Agent Avenue ist mein Platz 2. Natürlich hervorragendes Spiel. Das ist, wir haben schon so oft drüber gesprochen.
Ja, das
ich mach's mal
nicht
hier wirklich kurz. Die Leute sind vielleicht schon genervt. Nach wie vor immer gut, so schnell, toller Absacker, aber auch so tolles Spiel. Agent Avenue Platz 2.
Ist tatsächlich bei mir auf Platz 1. Jetzt habe ich das zwar schon verraten.
Das habe ich mir schon. Ich wollte es nicht spoilern. Ich wollte die Spannung aufrechterhalten und habe mir gedacht, dass es auch so ein erster Crossover bei uns ist.
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt an die 90 Partien seit der Messe und das Spiel kommt überall super an. Es ist ein I Cut You Choose Bluff-Spiel für 2 Personen. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist genial. Mein Platz 2 dagegen ist auch genial und auch ein Spiel, was regelmäßig bei uns im Spieletreff auf den Tisch gekommen ist als Absacker und worüber, ich glaube, wir beide zumindest
im Podcast noch nicht gesprochen haben.
Ja, du hast keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, in der Folge mit Simone erwähnt tatsächlich, denn es geht um The Gang. Das ist das kooperative Pokerspiel. Ich weiß gar nicht, hast du es gespielt?
Nein. Ja. Ich möchte es auch nicht spielen.
Ja, macht doch nichts. Bin ja kein großer Poker-Fan, überhaupt nicht. Habe ich auch nie wirklich groß gespielt. Klar, mal ab und an wurde man irgendwie dazu genötigt, aber ich bin da kein großer Fan. Und das Schöne ist, The Gang macht es so, dass wir alle zusammen kooperativ, ohne richtig miteinander zu kommunizieren, nur über Chips, die wir uns nehmen, unsere Blätter in aufsteigender Reihenfolge einordnen müssen. Das heißt, ich muss einschätzen, wie ist meine Hand und wie ist wohl die Hand der anderen, anhand dessen, ob ich mir einen kleinen Chip nehme oder einen großen Chip. Und was ich total spannend finde bei dem Spiel ist, du wirst als Gruppe besser. Also du wirst gemeinsam besser. Du meisterst das Spiel dann irgendwann auch ein bisschen mehr. Es bleibt herausfordernd. Man hat auch immer noch so Karten, die man bekommt, wenn man eine Runde gewinnt oder verliert. Man spielt bis man dreimal quasi gewonnen hat oder verloren hat. Und das funktioniert zu dritt. Es ist recht einsteigerfreundlich, würde ich sagen. Es ist recht easy. Zu fünft wird es dann schon richtig schwer. Und wir hatten wirklich viele epische Momente am Tisch, wo es wirklich nachher darauf ankam, dass wir, ich sag mal, 19 Bube richtig eingeordnet haben von der Skala der höchsten Karte. Und wir es tatsächlich geschafft haben. Und das gibt ein so gutes Spielgefühl. Du kriegst damit Leute an den Tisch, die natürlich vom Poker eine Ahnung haben. Du hast aber ein ganz anderes Spielgefühl als Poker. Du hast kein Bluffing. Du musst wirklich gucken und analysieren, wann hat sich vielleicht auch wer welchen Chip genommen. Okay, die Karte hat jetzt sein Blatt beeinflusst. Kann das bedeuten, dass er jetzt irgendwie eine neue Hand bekommen hat quasi? Kann er jetzt einen Flush haben oder was weiß ich? Und da kommt auch noch so ein bisschen Deduktion rein. Und ich finde, das ist so ein Spiel, das finde ich auch richtig genial.
Was ich bei The Gang oft gehört habe, war, tatsächlich so schwarz oder weiß. Also es viele Leute gibt, die davon entweder sehr begeistert sind, wobei man auch öfters gehört hat, Leute, die sowohl gute als auch negative Partien hatten. Und du sagst also, immer, bisher hat es nur gefunden bei dir.
Ich gucke gerade mal schnell nach, mit wie vielen verschiedenen Leuten ich das gespielt habe, weil das war definitiv ein Spiel, was ich mit so vielen Leuten wie vielleicht, kein anderes ist vielleicht auch ungerecht, aber wenn ich das jetzt so überfliege, würde ich sagen, sind das locker so 15, 20 Leute, mit denen ich das gespielt habe. Ich habe 21 Partien in diesem Jahr. Das ist für einen Absacker, den ich ja nur zu dritt oder zu viert oder fünft spiele, weil zu zweit funktioniert das Spiel nicht, ist das extrem viel. Ja, also das ist ein Spiel, was du nicht zu zweit spielen kannst und dann 21 Partien sind schon krass. Und das zeigt einfach nur, wie gut ich das Spiel finde. Bisher habe ich keine Rückmeldung bekommen, dass jemand das nicht gefallen hat. Dass jemand mal gesagt hat, ja, war okay, das ist vorgekommen, ja. Aber viele haben auch gesagt, boah, krass, noch eine Runde. Okay, ja, komm. Wenn wir dann so ein Eurogame gespielt haben, es ist schon 10 Uhr, wollte nach Hause, ja, ich würde jetzt schon gerne gehen, komm, noch eine Runde The Gang, ja, gut, das geht noch, klar, komm. Und das ist schön, weil eine Runde dauert so 15 Minuten. Und ich finde es super. Ich mag es richtig gern. Dein Platz 2. Nee, 1.
Mein Platz 1 war relativ einfach. Also es war auch so ein Spiel, welches ich das ganze Jahr über gemocht habe. Welches ich das ganze Jahr über gemocht habe.
Ja, das ist eine gute Voraussetzung.
Ganz gute Aussage. Es ist das bessere Cascadia und natürlich werden jetzt du als auch die Leute zu Hause sagen, nein, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ich traue mich auch nicht. Ich sehe schon die Leute vor den Endgeräten die Köpfe schütteln. Nein, 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 so ein Quatsch. Cascadia ist ein super Spiel, also nichts dagegen. Aber für mich hat Harmonies in diesem Jahrgang so gut funktioniert. Ich liebe es bis heute, spiele das regelmäßig. Ich habe es ganz oft verschenkt über Weihnachten und habe dann nur positives Feedback bekommen. Für mich ist es wirklich der Verkaufsschlager für, wenn man so will, in diesem Jahr gewesen, wo ich das wirklich auch Nichtspielerfamilien geschenkt habe, beziehungsweise halt eben nicht so wie wir, sondern die spielen mal gern als Familienbrettspiel, das wussten wir, ne? Und dann schenkt man das. Und da kam immer super positives Feedback zurück. Das ist auch wirklich schön zum Hingucken. Ich mag die Rätsel auch jedes Mal. Ich mag das, dass man da dran bleibt. So, das hatte ich schon mal gesagt im Vergleich zu Cascadia, dass du immer wieder noch ein bisschen mehr gucken musst, wo lege ich das hin. Verdienter Platz 1 für mich. Ich weiß, finde es auch absolut schön. Und gehört auch in dieser, also generell mal, das sind alles Spiele, wo ich glaube, ich frage mich immer, spiele ich das in 5 Jahren noch? Und da wäre auch hier die Antwort ja.
Ja, das ist doch schön. Also ich definitiv nicht. ich kann mit Harmonies nicht so viel anfangen. Ich hatte ein paar schöne Partien und dann hatte ich aber auch eine beim Spieletreff, wo alle gesagt haben, boah, das war jetzt aber auch wirklich nichts.
Und, hast du dich beeinflussen lassen von der
Meinung? Schon auch ein bisschen, ja, aber auch wirklich, weil die Partie sehr langweilig war. Vielleicht ist es auch wirklich zu zweit am besten. Ich finde, das ist kein schlechtes Spiel. Überhaupt gar nicht, will ich überhaupt gar nicht sagen. Das hat auf jeden Fall, das ist auch unterschiedlich genug zu Cascadia. Ich würde es aber nie im Leben über Cascadia ranken und ich finde es auch nicht so hübsch, muss ich auch ehrlich sagen. Also da ist ein Cascadia für mich deutlich hübscher. Ich mag diesen Artstyle von Harmonies nicht wirklich. Dieser, weiß ich nicht, wie nennt man das denn? Dieser eckige Look, dieser edgy. Nicht edgy, sondern wirklich eckig, ne? So ein bisschen. Nee, ich mag's nicht. Also ich kann damit nicht so viel anfangen und ja, ist dann so. Aber macht ja nichts. Ich finde schön, dass du es auf deinen Platz 1 hast. Dann heißt ja auch, dass bei deiner Family gut angekommen ist, würde ich mal sagen.
Hat übrigens fast kaum Interaktivität, ne? Aber eben, weil das Spiel so schnell gespielt ist, finde ich das eben halt in dem Fall nicht verkehrt, sonst beharre ich da ja immer sehr drauf. Und daher auch zu zweit, finde ich, am schnellsten gespielt. Aber wir haben auch ganz oft mit der ganzen Familie gespielt, also zu viert mit den Kindern. Und dann hast du ein bisschen Downtime sozusagen, wenn vor allem natürlich jetzt jemand besonders lang überlegen muss. Das ist natürlich ein Nachteil, aber zu zweit oder zu dritt immer hervorragend.
Ja, Sehr cool. Honorable Mentions haben wir natürlich
genau,
auch.
Genau, dein Platz 1, nur damit wir es nochmal gesagt haben.
Agent Avenue
sowieso.
Ah, natürlich. Also da gibt es auch gar keine zwei Meinungen. Jetzt werden vielleicht so einige sagen, ah, ist das wirklich ein Familienspiel und kein Kennerspiel? Ich würde sagen, ja, absolut. Ja. Kannst du in einer Minute erklären, in zwei
ja,
vielleicht.
Ja, absolut.
Ja, absolut. Okay. Also ich sag mal, gerade die Basic-Variante, die wir natürlich als Vielspieler nicht mehr spielen, ist super einfach. Meine Eltern haben sich die Regeln sogar selber draufgebracht und haben es viele Male gespielt. Das ist definitiv Familienspiel. Ich hoffe, dass die Spiel des Jahres-Jury das im Blick hat. Ich tippe aber trotzdem, dass es wahrscheinlich nicht gewinnt, weil Zwei-Spieler-Spiel hat ja schon letztes Jahr gewonnen. Ne? Nichtsdestotrotz habe ich ein Spiel, was auch auf der Empfehlungsliste von der Spiel des Jahres drin war oder nominiert war, nämlich Captain Flip. Du hast mir das in den Kopf gesetzt damals im Podcast, danach den Rückzieher gemacht, gesagt, ja, so krass ist es auch nicht. Ich muss sagen, dass das ein Spiel ist, was mich positiv überrascht hat. Ich bin da ein bisschen skeptisch reingegangen und habe gedacht, ha, ist das reicht mir das an Spiel? Und habe es dann aber auch gerne bei der Arbeit eingesetzt. Und das macht mit Kindern richtig Spaß oder mit älteren Kindern, wie auch immer. Dieser Thrill, dreh ich es um oder nicht, der macht viel aus. Und du hast auch noch sehr viel Variabilität über die verschiedenen Pläne, die mitgeliefert werden. Es geht super schnell. Man kann das super schnell mal einfach auf den Tisch bringen und ich finde das echt ein schönes Spiel. Ja, ich finde das jetzt nicht so gut, dass es jetzt in die Top 3 gegangen wäre, nee, aber es hat schon an dem Platz 3 zumindest mal angeklopft. Ich finde, das ist nach wie vor ein Spiel des Jahrgangs, was man als Familie zumindest sich schon mal angeguckt haben sollte.
Für mich ist das so ja fast schon Kinderspiel, ne? Also das konkurriert so bei uns so mit Dragomino.
Und aber da musst du nicht rechnen bei Dragomino. Das ist der große Unterschied.
Ja, 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 okay.
Du musst fair Zahlen enough. Kennen.
Ja, ja, korrekt.
Das merke ich bei meiner Arbeit also halt dem, immer wieder. Ne? Dass,
für mich
dass
ist
Kinderspiele
es halt so,
meist ohne Zählen auskommen und Familienspiele dann auch einfache Rechnungen mit reinbringen. Und das hast du bei dem Spiel halt.
Warum ich das eben, also wir haben es ja beide nicht in den Top 3, es hat hier auch sehr gut funktioniert, vor allem mit den Kindern aber. Mhm. Also das für die ist das hochinteressant. Für mich ist es so ein Spiel, wo ich denke, ja, boah, muss ich nicht. Also ja, ich spiele es gerne mit den Kindern, weil die Spaß dran haben. Aber ich selber muss es nicht spielen. Deshalb hatte ich gerade den Dragomino-Vergleich genannt, weil das auch in der Kategorie ist, ja gut, spiele ich mit. Mhm. Aber da denke ich mich jetzt nicht so rein oder denke, oh Gott, jetzt hast du nochmal tolle Entscheidungen. Da bin ich draus. Aber ja, kann man.
Ja, ich glaube, wir sind aber auch nicht die Hauptzielgruppe. Ne? Familienspiel darf auch ruhig manchmal zu flach sein. Nee, mach ruhig deinen nächsten oder deinen ersten Honorable Menschen, den du noch hättest.
Ich würde einmal Castle Combo nennen. Das
habe ich noch nicht gespielt, ja.
Das fand ich auch sehr stark. Also es habe ich so ein bisschen mit mir gerungen, weil es eigentlich das bessere Spiel ist als Monkey Palace, ob man nicht das auf die 3 setzen sollte. Es ist dann aber vom Erfolg immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, in diesem Familienkontext. Aber das finde ich ist für mich auch das bessere Faraway. Also spiele ich lieber als Faraway.
Ich bin sehr gespannt.
Ich könnte mir unbedingt spielen. Ich glaube, dir wird es gefallen. Also
da bin ich mir absolut sicher. Ich habe mir viele Videos dazu angeguckt und das ist eigentlich genau das, was ich ja auch häufig suche. Ganz schnelles Spielen mit aber doch ein bisschen Spieltiefe drin. Ja, wird bei mir, wenn es mal auf Deutsch jetzt demnächst kommt, auf den Tisch kommen.
Easy.
Ich habe noch Link City, hatte uns ja der Michael empfohlen. Mhm. Ein fantastisches Spiel, bei dem wir einen Bürgermeister abwechselnd an der Reihe sind und versuchen, mit Assoziationen eine Stadt zu bauen. Richtig cool, kommt super an, auch bei der Zielgruppe vor allem. Wir haben es mit dem Bruder von meiner Freundin gespielt, auf der Arbeit habe ich es schon gespielt. Das ist wirklich richtig gut. Also das macht große, große Freude. Es gibt Diskussionen am Tisch. Man muss Kompromisse miteinander eingehen. Also es ist auch pädagogisch gesehen wirklich ein tolles Spiel. Und das wäre auch in der Top 3 drin. Theoretisch. Wenn ich nicht die anderen Top 3 hätte. Und wenn ich es vielleicht ein bisschen früher im Jahr gespielt hätte, dann wäre es vielleicht noch ein paar Mal häufiger auf den Tisch gekommen. Dann hätte es sich noch bewähren können, weil ich so den Eindruck habe, es könnte ein bisschen mehr Plättchen geben. In dem Spiel, das ist so mein kleines Manko, da könnte ein bisschen mehr Umfang drin sein. Aber ich bin trotzdem großer Fan und finde es immer wieder spannend, auch wie andere Personen denken, wo welches Gebäude besser hinpasst in der Stadt, ob jetzt, weiß ich nicht, die Feuerwache möglichst nah an den hohen Gebäuden der Stadt wie den Wolkenkratzer sein sollte oder doch lieber beim Hafen und keine Ahnung. Das ist super spannend, ist super schnell erklärt und war bisher auch ein großer Gewinn des Jahres für mich.
Ich kann nochmal Krakel-Orakel reinwerfen als Honorable Mention. Ebenfalls so ein Spiel, wo ich mit mir gehadert hätte und gedacht hätte, ah, das müsste eigentlich in die Top 3 rein und auch ein weiterer Beweis dafür, dass es ein guter Jahrgang ist. Fand ich auch hervorragend. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Schönes Zeichenspiel, was für viele Leute funktioniert. Macht unglaublich viel Spaß, offensichtlich. Ja, alles, was wir hier, brauchen wir nicht sagen. Ne? Also alles, was hier ist, sind irgendwie gute Spiele. Ja. Und Krakel Orakel auch kann ich empfehlen für Leute, die sich ein Zeichenspiel suchen.
Ich habe noch zwei Titel. Einmal habe ich Dorfromantik Sakura, haben wir in der vorletzten Folge, glaube ich, drüber gesprochen. Super Nachfolger zum ersten Dorfromantik. Haben wir durchgespielt, macht wirklich große Freude. Kann man jedem empfehlen, der Dorfromantik mochte oder der sagt, ich möchte mich jetzt mal damit beschäftigen, dann kann man auch gern damit einsteigen. Das ist ein bisschen komplexer als das andere. Ich würde sogar sagen, ist jetzt mittlerweile, würde ich sagen, mit ein bisschen Abstand ist vielleicht sogar ein bisschen besser. Und ich finde das ein super Nachfolger, fand aber trotzdem nicht, dass ein Nachfolger jetzt in die Top 3 reingehört, deshalb nicht drin. Und das andere wäre Nekojima, auch ein Spiel, was dieses Jahr bei Hoch rausgekommen ist.
Ja, das hatte ich auch.
Geschicklichkeitsspiel, wo man so eine Insel mit Katzen und Strommästen bauen muss. Ich würde sagen, das ist Jenga in cooler. Es ist sehr schwer. Also ich finde es wirklich anspruchsvoll, das gut zu machen, aber auf dem Geschicklichkeitslevel schwer. Und das macht große Freude. Das habe ich allerdings im letzten Jahr mehr gespielt als in diesem Jahr, weil ich es damals auf Englisch gekauft hatte, aber wollte es trotzdem jetzt in die Honorable Mentions mit reinpacken.
Ja. Nekojima hatte ich auch öfters mal mit zu so Firmen-Events, wo halt sehr viele Nichtspieler sind und wo dann auch so eine leichte Party-Atmosphäre war, ne? So, wo du irgendwie dann noch da rumstehst in der Cafeteria und so. Und dann auf so einem Stehtisch hatten wir dann Nekojima und das ist dann immer interessant. Ne? Da kommen die Leute dahin, ah, was ist das denn? Und das Schöne ist, dass du kooperativ und gegeneinander spielen kannst. Sieht super aus. Auch ein hervorragendes Spiel.
Ja. Gut. Top. Kommen wir doch zu den Kennerspielen, oder?
Auf zu der ersten Hürde.
Der ersten Hürde?
Bis jetzt war ja einfach.
Ach so.
Aber jetzt kommen die schwierigen Kennerspiele. Und da würde ich ja sagen, Simon, schießt du mal los, was ist dein Platz 3?
Habe ich gerade eben nochmal umgeändert. Gebe ich zu.
Sehr gut, sehr gut.
Warum, erzähle ich gleich. Ein Spiel, was mich massiv begeistert hat dieses Jahr, ich habe es im Podcast auch schon ausführlich besprochen und auch danach ist es häufig auf den Tisch gekommen und ich möchte es unbedingt immer wieder spielen, ist Iron Forest, das neue Spiel von den Ice Cool Machern, was man leider im Moment sehr schwer bekommt. Wobei immer wieder scheint es gebraucht Angebote zu geben, also ein Hörer hatte uns netterweise auch eine Nachricht geschrieben, liebe Grüße, und hatte sich total gefreut, dass er das jetzt auf den Gebrauchtmarkt geschossen hat, auch zu einem humanen Preis. Also seid da gerne hinterher und beobachtet das Ganze, denn das lohnt sich richtig bei diesem Spiel. Es ist ein Flicking-Spiel über zwei Ebenen. Wer Ice Cool kennt, weiß, wie schwer das Flicking von diesen runden Teilen ist. Und hier haben wir aber verschiedenste Szenarien, bei denen wir gegeneinander mit ganz vielen verschiedenen Sachen antreten müssen. Bei dem einen müssen wir ein bisschen Capture the Flag machen, beim anderen geht es eher darauf, die anderen zu zerstören. Bei dem anderen müssen wir möglichst durch alle Türen durch, ich will gar nicht alles spoilern, aber da ist eine riesen Varianz drin und dadurch, dass wir jedes Level jetzt nur so 2-3 Mal gespielt haben, habe ich auch so den Drang, okay, jetzt fangen wir einfach wieder von vorne an und legen einfach nochmal los und machen alles nochmal. Es ist leicht asymmetrisch, wir haben noch Fähigkeiten, Karten dabei, das ist alles nicht so kompliziert, steht auch bei einer 1,83 bei BGG, aber hat halt auch so ein bisschen dieses geekige, nischige, weil Flicking-Spiele muss man einfach mögen. Es gibt auch Katapulte dabei, mit denen wir unsere Mechs da durch die Gegend schießen. Also es macht immens Spaß, es sieht cool aus, es ist ein bisschen teuer, aber ich kann nur sagen, das ist ein Win des Jahres gewesen. Also gehört auf jeden Fall auch in meine Top-Liste des Jahres generell. Das hat mich absolut positiv überrascht und ich will nochmal sagen, ich war sehr verärgert, weil das einer meiner ersten Kickstarter war, die ich gebackt habe und da einfach überhaupt nicht viel Kommunikation war. Ich gedacht habe, mein Geld ist komplett weg, das kommt nie an. Und ich war sehr kritisch dadurch und es hat mich trotzdem mehr als überzeugt und das, die Jahre, die ich jetzt gewartet habe, das hat schon sich gelohnt und ja, ich bin immer noch großer Fan.
Ja, hervorragend. Und das gegenteilige Spiel, wo ich mir jetzt vorstelle bei Iron Forest, ich habe es ja nicht gespielt, da stehen die Leute am Tisch und jauchzen und johlen und feuern sich gegenseitig an. Mein Platz 3, da sitzen zwei Leute oder mehrere sich ruhig gegenüber und sind am Grübeln und überlegen, welchen Schach. Nächsten Zug sie nehmen. Das ist genau richtig. Es ist 2024 erschienen. Schach. Wir reden über Rajas of the Ganges, Cards and Karma. Mhm. Heißt das auf Deutsch? Karten und Karma? Gibt es das?
Ja, könnte sein.
Egal. Es ist auf jeden Fall eine Interpretation von dem sehr guten Eurogame. Und ja, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Der Michael hat das ja auch damals mitgebracht. Und das hat sich hier unglaublich gut gehalten. Das ist halt sehr schönes Kartenlegespiel mit wirklich sehr schönen Mechaniken. Welche Karten wähle ich? Wie komme ich am ersten zum Ziel? Auch so ein bisschen diese Kopie dieser zwei Leisten da in Form von dieser Karten sehr schön transferiert, finde ich. Also auch generell eine sehr schöne Leistung. Und das ist schnell gespielt. Das ist so dieses typische Urlaubsspiel, was man natürlich auch mit mehreren spielen kann. Aber wir haben es nur zu zweit bisher gespielt. Plane das, glaube ich, auch nicht zu ändern, außer der Zufall will es so. Daher für mich auch ein Spiel, was weiter hier bleiben wird. Und Überraschung, es macht Spaß. Und Platz 3, Rajas of the Ganges, Cards und Karma.
Ich habe es ja auch gespielt, fand es auch ganz nett. Ja, Punkt. Aber ich besitze es nicht. Und daher, es war auch nicht der Riesendrang, dass ich jetzt mir holen müsste. Ich habe auch das große Spiel ja erst letztes Jahr zum ersten Mal gespielt und fand es cool. Das sind ja Spiele, bei denen man auch sagen muss, da wächst auch deine Erfahrung mit jeder Partie.
Genau das.
Besser. Und das ist natürlich für ein gutes Kennerspiel enorm wichtig.
Es ist genau das, was ich in der letzten Partie meinte. Also du mit den Partien verstehst du die Mechaniken besser, weißt mehr, worauf es ankommt, schaust auch mehr, was der andere macht. Übrigens eine relativ hohe Interaktivität, ohne dass man sich jetzt stark was kaputt macht. Also muss schon gucken, was ist es. Gibt es ein paar sehr schöne Mechaniken dabei. Auch es gibt so Joker-Karten, dass du mal zwei Züge hintereinander machen kannst. Am Anfang machst du es wenig und danach, oh ja, jetzt Moment, jetzt kann ich dem das noch wegnehmen. Daher, also das ist ein sehr schönes mechanisches Kennerspiel.
Krass, ja.
Da würde ich mir auch, also ich hoffe, bei diesem Spiel hätte ich die Hoffnung, dass wir das zumindest in dieser langen Liste sehen. Kennerspielen der Longlist der Jury.
Ja, ja, also Iron Forest gibt es ja nur auf Englisch, von daher werden wir es da definitiv nicht sehen.
Ja, genau. Ne? Generell, das sei mal gesagt, dass wir ja da wenig unterscheiden zwischen Englisch und Deutsch. Ne? Wir gucken so ein bisschen, was kriegen wir so unter die Finger, wie wir beim nächsten Platz sehen werden. Aber jetzt kommen wir erstmal zu deinem Platz 2.
Ja, ein Spiel, was wir auch zu Genüge hier im Podcast besprochen haben, was hervorragend ist, an verschiedenen Stellen auch im Podcast besprochen haben. Und Grüße gehen raus an den Christian und die ganze Vegan-Ressort-Crew, womit wir ihn quasi so ein bisschen ins Hobby reingezogen haben, muss man sagen. Denn es ist Robot Quest Arena, was wir ja schon beim Spieletreff öfters mal mit hatten, aber auch in unserem Sommerurlaub. Und er so davon begeistert war, dass er jetzt mittlerweile die Brettspielwochenenden veranstaltet und es eins der Spiele war, die er sich sofort bestellt hat und auch weiterhin ganz vielen Leuten zeigt. Ein Spiel, was völlig unter dem Radar läuft, leider. Und was aber auch 2024 eine deutsche Variante überraschenderweise ohne große Ankündigung bekommen hat. Das war, glaube ich, auf der Messe 23 ist es rausgekommen. Wir haben es ja alle erst 2024 kennengelernt. Und es ist ein Deckbuilding-Arena-Bettler. Wir hauen uns auf die Mütze, Roboterspiel. Der Stefan steckt die Arme über den Kopf zusammen. Wahrscheinlich, weil ich es schon irgendwo anders erwähnt hatte. Kann das sein?
Nee, weil ich es vergessen habe.
Ach, du hast vergessen. Aua, okay.
Und um vielleicht mal kurz bei dir reinzugrätschen. Ja, natürlich ist es das zweitbeste Kennerspiel 2024. Also, halber Hallo. Nein, also wirklich hervorragendes Spiel. Und auch hier wieder. Also auch, sorry, dass ich da so
unterbreche. Nee, alles gut,
wir nutzen mal die Chance hier. Aber ich hatte das auch. Wir haben auf der Arbeit auch so eine Gruppe von Leuten, die sind keine Brettspieler per se. Also die haben vielleicht zwei, drei Spielchen zu Hause und so. Und manchmal kommen die zusammen und da fragen die mich, Stefan, wir wollen was spielen, bring was mit. Und da sind, und auch eben, und ja, die Anforderung ist immer so, in einer Stunde gespielt. Und nicht so kompliziert, aber schon, soll kein dummes Spiel sein. Und Robot Quest Arena habe ich vor einem Monat denen zum ersten Mal gezeigt. Oh, ja. Ganz große Begeisterung. Also wirklich auch da nochmal ein großer Erfolg gewesen. Ein Traum. Also wirklich sehr gut. Und ich finde es auch mal was Neues, ne? So ein Rajas Cards kam, aber ich gerade, ja, ne, das, da haben wir auch schon ganz viele.
Schmeißt es raus nachträglich jetzt.
Tatsächlich müssen wir es vielleicht austauschen gegen die eigentliche Platz-2. schauen wir
auch
mal.
Auch okay.
Sekunden, da kommen wir sofort zu, ja, aber wir sagen, wir halten erstmal fest, Robot Quest Arena, super gutes Spiel und es macht mal was Neues, ne? Also das ist mal eine Abwechslung und das haben wir schon mal gesagt. Das Schöne dabei ist, du spielst gegeneinander, ohne dass es frustrierend ist.
Voll.
Das finde ich,
weil
diese
das Schöne
Stärke
ist ja,
von dem Spiel.
Ja, weil das Schöne ist ja, wenn, also es ist schon das Ziel, die anderen Roboter natürlich abzuschießen und irgendwie zu besiegen, vielleicht in Abgrund zu schieben oder sonst irgendwie auf die Reißzwecken oder mit einem Schalter irgendwas, keine Ahnung. Ja. Aber wenn du kaputt bist, startest du deinen nächsten Zug einfach wieder an einem Spawnpunkt und es tut jetzt nicht sonderlich weh, sondern es geht einfach weiter und dadurch kommt nicht so diese, wie soll man jetzt sagen, nicht so diese Frustration auf. Und das ist schön. Und wie gesagt, ich habe das jetzt in mehreren Gruppen ganz neuen Leuten beigebracht. Das ist definitiv ein Kennerspiel, weil man den meisten dann erstmal erklären muss, wie Deckbuilding funktioniert. Ne, hatten wir ja am Anfang besprochen. Man genau kann das. Es aber auch schwerer oder einfacher machen. Man kann einfach sagen, wir spielen jetzt erstmal ohne Interaktion auf dem Board, was Lootboxen oder Schalter und so angeht. Denn wir können alles so modular aufbauen, wie wir wollen. Oder wir hauen halt alles rein und machen das Board komplett voll und da ist ein Feuerball und da ist dies und das. Und das macht richtig, richtig Laune. Die Erweiterung ist auch hervorragend. Ich freue mich darauf, die 300 € teure Kickstarter-Box
genau,
zu bekommen.
Drin im
ich glaube, da warten einige, die mit mir spielen, auch drauf. Es ist super schön, dass das auf Deutsch rausgekommen ist. Und wenn das nicht die Spiel des Jahres-Jury zumindest mal gespielt hat, im Kopf hat, ja, dann weiß ich auch nicht.
Nee, also absolut. Also ich finde es, wir haben jetzt schon oft genug drüber geschwärmt.
Ja.
Tolles Spiel. Also mechanisch aber auch clever, ne? Mit den Siegpunkten,
gut,
deine Lebenspunkte sind die Siegpunkte. Wenn du eliminiert wirst sozusagen, hast den Vorteil, du kannst wieder dich neu reinsetzen, komplett mit Lebenspunkten. Also überhaupt eigentlich no harm done sozusagen. Ne? Geht sofort weiter. Deckbuilding, Traum. Tolles Spiel, negativ könnte man sagen, Preispunkt ein bisschen hoch.
Dafür
kriegst
trotzdem,
du
dafür
aber natürlich
gut
auch.
Aus.
Du kriegst wirklich schöne Figuren.
Ja.
Also daher sollte eigentlich kein Grund sein, ist auch nicht zu nominieren. Und der zweite Punkt ist, ich natürlich mit zu viert finde ich es nach wie vor immer am stärksten.
Ja.
Muss aber sagen, kann man auch mal zu dritt und zu zweit spielen. Mein Sohn und ich haben es auch oft zu zweit gespielt.
Zum Reinkommen ist das super, ne?
Ja.
Aber es ist natürlich eine größere Gaudi, wenn man zu viert ist.
Zu dritt, zu viert.
Mit Erweiterung geht es ja sogar bis zu sechst und später soll es, glaube ich, bis zu neunt oder zu zehn sogar gehen.
Habe ich noch gar nicht
großen Box. Ja.
Wir spielen es tatsächlich übrigens auch direkt nächste Woche Donnerstag, wieder auf der Arbeit. Diese gleiche Gruppe, also die haben da wirklich Feuer gefangen und passt. Ich grätsche jetzt mal, rein, aber jetzt mal kurz, um meinen Fehler zu korrigieren, der schlechten Vorbereitung, dieses hervorragende Spiel zu vergessen, welches auf Platz 2 natürlich gewesen wäre. Mein eigentlicher Platz 2 vorher war Spectacular, was ich in einer der vorherigen Folgen drüber gesprochen habe. Es ist übrigens auch ein Spiel, was so knapp an der Grenze ist, Kennerspiel, Familienspiel. Der Grund, warum ich denke, dass das trotzdem ein Kennerspiel ist, ist die Punktemechanik. Das Spiel von der Mechanik ist super schnell erklärt. Das hatte ich ja schon mal damals. Du suchst dir aus dem einen Pool, aus dem anderen Pool, entweder einen Würfel oder ein Plättchen. Gibt es zwei unterschiedliche Pools. schwierig wird ein bisschen mehr, wird es dann eben, wenn es um das um die Punkte geht. Welche Punkte kriegst du wofür? Wie wird nachher abgerechnet? Da gibt es eine Mechanik in der Mitte, wie abgerechnet wird. Und das zusammen, würde ich sagen, schiebt es dann eben doch schon gerade so in den Kennerspielbereich. Und das war mein eigentlicher Platz 2, ist jetzt mein Platz 3. Und Rudgers fand ich noch nie gut. Ganz schlechtes Spiel. Hat hier überhaupt nichts in der Top 3 verloren. Ist ja klar.
Ja klar, also Spiel des Jahres Jury auch, ne? Nochmal die Nachricht hier. Genau, Rudgers, natürlich muss das nicht Rudgers auf der Longlist auftauchen.
So nee, glaube ich.
Da kommt natürlich das Robotcast Arena hin. Ja,
also Rudgers zählt natürlich das Gleiche, was ich geradezu gesagt habe. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es da auftauchen wird.
Ich bin gespannt. Ja, witzig. Ich bin gespannt, ob wir unseren Platz 1 teilen. Ich gehe davon aus. So ein bisschen schon, ne?
Ja, weil ich mir nicht, also weil du es auf jeden Fall, weil wir es beide sonst eigentlich in den Top 3 hätten drin haben müssen.
Ja, genau.
Das ist die einzige Frage. Und,
okay, wir sagen es auf 3, okay?
Das Problem ist, das ist ja eins der Spiele, die wir noch nicht besprochen haben, ne? In
ist
unserem
das so?
Wir hatten noch keine Gespielt-Folge dazu, deshalb können wir
doch,
uns ja kurz
ich schon halten? Mit Simone tatsächlich, als du ausgefallen warst.
Mhm. Okay, ja gut,
ja,
okay.
Ja, dann, ja. Weil wir haben es an Silvester ganze, ich sag's jetzt nochmal, 25 Partien mit dem Tobi gespielt.
25? Ach so, Moment, dann haben wir doch nicht das gleiche Spiel.
Geil, Stefan, was jetzt passiert.
Moment, du meinst Bombusters.
Ich meine natürlich Bombusters, klar.
Ich meine ein anderes.
Du meinst ein anderes und das muss bei mir drin vorkommen. Ruder ich gleich auch so zurück wie du? Ich bin gespannt. Bombusters ist natürlich mein Titel im Kennerspielbereich. Und wenn das nicht Kennerspiel des Jahres 2024 wird, dann weiß ich, oder 2025 wird, dann okay, weiß ich auch nicht. Bin ich ehrlich, seit der Messe absoluter Dauerbrenner. Ich meine, man muss Deduktion mögen, klar. Es ist ein Deduktionsspiel, bei dem wir eine Bombe zusammen entschärfen müssen, indem wir unsere Kabel durchschneiden. Wir haben es auch in der letzten Gespielfolge schon gesagt, es funktioniert auch zu dritt wirklich richtig gut. Dadurch ist viel Abwechslung dabei. Und vor allen Dingen, wie gesagt, 25 Partien am Silvester, Nachmittag-Abend. Das lag nicht an mir. Das lag unter anderem auch daran, dass Tobi gesagt hat, nö, spielen wir ruhig noch eine Runde. Wir dann irgendwann gesagt haben, nö, sag ruhig Bescheid, wenn du genug hast. Und ich dann nachher derjenige war um 23:30, der gesagt hat, so jetzt ist, glaube ich, ein guter Punkt, um aufzuhören. Und beide anderen gesagt haben, naja, können wir ja noch. Also ich habe viel gesehen. Ich weiß, dass du das auch sehr gerne magst. Wir hatten es ja auch damals schon besprochen. Und ich finde es super. Ich mag es richtig gerne. Es wird immer besser statt schlechter. Und das ist eine absolut No-Brainer-Geschichte gewesen, das auf die 1 zu wählen, tatsächlich.
Tolles Spiel. Übrigens auch von mir, tolles Spiel. Der Grund, warum ich es nicht auf die 1 gesetzt habe, weil ich es nicht so oft gespielt habe. Wir haben nur diese erste Box, bis zur ersten Box gespielt und dann nur ein paar Sachen. Und daher war ich mir unsicher und habe es nicht weitergenommen. Das hat aber auch immer gut funktioniert. Hervorragender Titel. Gute Wahl. Gute Wahl für einen.
Es wird auch noch abwechslungsreicher in Box 2. Ich kann es dir sagen. Da ist
würde ich übrigens mitgehen, dass, so gut zu wissen, also es wird auch gespielt werden. Und ich würde auch, glaube ich, vermuten, dass das mindestens die
Top 3
Kennerspiel des Jahres sein wird.
Ja, hier habt ihr es nicht zuerst wahrscheinlich gehört, oder? Ja, jetzt, ja, vor allen Dingen, wenn du sagst, ich muss das unbedingt auch noch haben, ich gucke mal meine Honorable Mentions durch. Nee, da war
also ach so. Mein Platz 1 ist eine Empfehlung von dir, wo du mir geschrieben hast, hier. Danny Garcia,
das hast du jetzt schon geschafft. Auf Platz 1. Okay, das hat dich ja richtig begeistert.
Das hat mich mega begeistert.
Okay, und ich bin gespannt. Ja, für mich war es tatsächlich. Dabei. Nee, gar. Ja, also ich würde nicht zu sehr drauf eingehen,
wir
weil wir machen
so
es in der nächsten Gespielt.
Wir machen eine Gespielt-Folge, reden wir drüber.
Es hat einen Grund, warum ich es nicht in den Top 3 habe. Und das ist der gleiche Grund, weswegen du Bombusters nicht drin hast. Denn ich habe es tatsächlich ein bisschen zu wenig noch gespielt. Es ist
also
in meiner
Orbel
Mentions drin. Ja,
ja, ich habe es jetzt auch nicht so ultra aufgespielt und habe mich deshalb schlecht gefühlt.
Muss
aber
nicht.
Aber ich
muss
bin
nicht.
So begeistert von dem Spiel. Ich finde es hervorragend. Mhm. Die Rede ist von Neko Syndicate, von Danny Garcia, der vierte Titel, der so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist.
Ja.
Und wir haben ihn beide gespielt.
Wir werden jetzt nicht zu sehr drauf eingehen.
Wir reden nicht zu viel drauf.
Es ist ein puzzliges, tolles Optimierspiel.
Wir heben uns das für die Gespielt-Folge auf. Schönes Dingen auf jeden Fall. Nico Syndicate wäre mein Platz 1. Kommen wir zu den Honorable Mentions.
Ja, warte mal, wie würdest du, also du hast jetzt auch das Spiel über Blumenstraße?
Ja, okay,
in
Moment.
Barcelona, ja. Oder kommen die bei dir nachher noch? Weil ich bin mir gar nicht mal sicher. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob ich nicht Neko Syndicate bisher sein bestes Spiel finde, muss ich ehrlich sagen.
Die Chance ist groß, ja. Also finde ich, also.
Das ist auch interessant, ne? Weil es ja eine so eine Minibox ist und so. Ich finde das genial. Ich finde es auch richtig gut, ja. Ich habe es aber erst dreimal gespielt.
Genau.
Und das reicht für eine Gespielt-Folge locker, aber für eine Top-Liste bei mir dann noch nicht, ja.
Kurz zur Blumenstraße, weil du es jetzt ansprichst, also das heben wir uns für gleich auf, weil Blumenstraße ist für mich das Spiel, wo ich sage, das ist zwischen den Welten, Kennerspiel, Expertenspiel. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, aber doch, dass es eigentlich ein Expertenspiel sein sollte. Vielleicht sehen wir das gleich in der Expertenliste, dann sage ich nochmal kurz, warum.
Ja. Ich habe tatsächlich auch noch einen Titel in den Honorable Mentions, der so zwischen zwei, den Kennerspiel und Expertenspiel fällt und tatsächlich auch in die gleiche Kerbe schlägt wie Blumenstraße, und das ist Die Ratten von Vista, was ich ja auch super finde, von den Regeln her sehr schnell erklärt, aber dann doch sehr viel Spieltiefe hat. Und dadurch, dass es jetzt auch ein Eurogame ist, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich es eher in die Expertenrichtung einordnen würde. Jetzt schreien natürlich die ganzen Vielspieler auf und sagen, wie kannst du das nur dort einordnen? Ist mir jetzt auch egal. So, Punkt. Ich habe noch Townsfolk Tassel als Honorable Mention. Das habe ich allerdings Silvester letzten Jahr, also vorletzten Jahres, sehr viel gespielt auf Englisch, und wir haben jetzt die deutsche Variante bekommen. Die haben wir aber jetzt erst zweimal gespielt wieder, und das müsste ich ein paar Mal häufiger jetzt nochmal spielen, um es in diese Top-Liste da zu packen. Ich finde es super, es ist nur zu zweit richtig schwer, zu dritt ist es Sweet Spot, würde ich sagen. Macht trotzdem große Freude. Dann habe ich natürlich noch die kleinen Alchemisten. Hatten wir ja auch schon viel drüber gesprochen. Ja, finde ich auch nach wie vor super. Invincible, als kooperatives Spiel werden wir das sicherlich in der nächsten Folge nochmal hören. Ein super Backbuilding-Spiel im Invincible-Universum. Richtig gut. Push your luck. Dann habe ich noch Far Away tatsächlich, weil ich finde, das ist auch ein fantastisches Spiel. Ich mag das sehr gerne. Bin sehr auf Castle Combo auch gespannt, durchaus. Und als letzten Honorable Mentions Titel habe ich auch noch Deep Rock Galactic. Auch das werden wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge noch etwas intensiver besprechen, weil es eben dann doch so nischig ist, dass es jetzt auch für diese Kennerspielkategorie, da sind ja eher so ein bisschen obvious Picks gewesen. Außer Iron Forest vielleicht, das war mein Herzensding. Aber auch Deep Rock Galactic gehört, würde ich sagen, schon eher in den Kennerspielbereich noch, weil wenn jemand das Spiel kennt, er den anderen das Spiel schon in 10, 15 Minuten erklären kann und gut da durchleiten kann. Ja. Was ist bei dir noch auf der Liste?
Also nur für den Fall, dass wir das noch nicht genannt haben, ne, Bombas, das wäre auf jeden Fall auch bei mir in den Honorable Mentions gewesen. Und ein Spiel, was ich nicht gespielt habe, aber was ich so verstanden hätte, was es gut wäre, das habe ich hier nochmal reingeschrieben, war Flip Town. Du hast es ja gespielt. Hast du oder sagst du, war jetzt so gut ist es dann aber doch nicht?
Also Flip Town ist für mich so eine 7,5, würde ich sagen. Also ich würde das, glaube ich, nicht in meine Top-Liste reintun. Ich finde es ein super Flip-and-Ride-Spiel, aber vielleicht haben wir ja dann noch die besten Flip-and-Ride-Spiele oder Roll-and-Ride-Spiele für die nächste Folge. Vielleicht wird es da drauf kommen. Aber ich habe es letztes Jahr auch nicht so viel gespielt. Ich habe es ja auf Englisch, ja.
Ja, ich suche es die ganze Zeit, weil der Michael da ja auch sehr positiv von gesprochen hat. Und daher interessant. Noch eine zweite Frage an dich, ob es kein Honorable Mention gewesen wäre, war ein Spiel, was du auch sehr positiv erwähnt hast, wo mich das Thema nicht reizt, aber wo ich nur Positives drüber gehört habe, und zwar Draft and Write Records.
Ja, das ist aber schon ein Jahr vorher erschienen tatsächlich.
Nein. Tatsächlich, also wenn in einer anderen Variante, aber die.
Doch, das habe ich tatsächlich. Ah, okay. Nee, Moment. 2024 ist das offiziell erschienen. Das ist absurd. Das ist ein falscher Eintrag bei BGG, sonst wäre das definitiv drin gewesen. Aber ich gucke jetzt auch nochmal in meiner App nach, und meine Erstpartie war im September 23. Also ich tippe mal, dass der Retail dann 2024 ja. rausgekommen ist, aber ich habe das meinen Eltern auch schon im 2023, doch, ich habe das von der Messe mitgenommen damals. Das war auf der Messe 23.
Ja, dann ist wahrscheinlich so, dass es ein Messespiel 23 war und, ne, und dann aber erst.
Ja, aber normalerweise würde dann auch, wenn da, gerade wenn es on Kickstarter vorher war, müsste da eigentlich auch Release Jahr 2023 stehen. Also das, da ist ein Fehler bei BGG. Ja. Das wäre definitiv sonst drin. Das habe ich aber auch tatsächlich dieses Jahr nicht so viel oder letztes Jahr nicht so viel gespielt, weil ich es davor eben sehr viel gespielt habe. Das ist ein Spiel, was bei meinen Eltern rauf und runter gespielt wird. Die haben das so optimiert. Ich glaube, wenn wir heute gegen die spielen würden, hätten wir gar keine Chance. Aber ja, das ist ein super Spiel. Aber 2023 rausgekommen, auch wenn 2024 dran steht.
Hervorragend. Ja. Mehr Honorable Mentions hätte ich jetzt auch nicht.
Ja, dann erzähl uns doch mal, jetzt gehen wir ja in den Bereich, wo ich sag mal, vielleicht sehr viele hellhörig werden. Ich bin sehr gespannt auf deine Expertensachen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, du bist auch sehr gespannt auf meine. Du kannst es wahrscheinlich genauso wenig einschätzen wie ich deine, oder?
Ich kann deine, also ich weiß deine Platz Nummer 1, ne? Der ist klar. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich 1, 2, 3, 4,5 Spieler habe. Also vier, Spiele, wo ich,
wären, ja.
also vier Spiele, wo ich sagen würde, die halte ich alle als Kandidaten für die Eins. Also wo ich jetzt wirklich nicht wusste, welches mir eigentlich besser gefällt. Und dann habe ich es auch so ein bisschen davon abhängig gemacht, welches ich so wie oft gespielt habe. Und das Traurige daran ist, dass das Spiel, was ich am wenigsten gespielt habe, eventuell sogar der Kandidat sein könnte für eines der besten Spiele 2024.
Also wir sagen es mal so, du hast dich sehr schwer getan und für dich ist das nicht so ein klares Platz 1, 2, 3.
Oh, überhaupt gar nicht. Und es zeigt ja, und
dein
Platz 1, den habe ich gar nicht dabei. Und da muss ich ja trotzdem sagen, das ist trotzdem ein super gutes Spiel.
Ja. Also ich würde auch sagen, wir haben auch viele gute Spiele im Expertenbereich gehabt, auf jeden Fall.
Mega gut, ja. Und sowas wie Endeavor, wo jetzt ja vielleicht der eine oder andere sagt, ist auch eher ein Kennerspiel, weiß ich nicht.
Der wäre jetzt bei mir nirgendwo drin tatsächlich.
Genau, bei mir auch nicht, ne? Aber das muss man sagen, das ist ein Spiel, das ignorieren wir nicht. Und da kann ich trotzdem, aber das könnte ich trotzdem verstehen, dass viele Leute das glücklich macht und damit sehr viel Spaß haben. Ne?
Wo wir definitiv, sagen, klar.
Also zeigt eigentlich nur die Stärke des Jahrgangs.
Und sehr unterschiedliche Spiele finde ich dieses Jahr im Expertenbereich in meiner Top-Liste. Also nicht in dem, die ich nachher ausgewählt habe. Das sind dann doch plötzlich alles Eurogames. Aber ich sag mal, in den Honorable Mentions sieht man, da gibt es dann noch ein bisschen mehr Abwechslung. Ja. Was ist denn dein 3?
Und vielleicht noch kurz, also okay, wir können das nachher nochmal haben. Es gibt ja noch einige Spiele, die ich, also zumindest ich auch noch gar nicht gespielt habe. Und wo man denkt, da glaube ich, dass da auch noch was Gutes nachkommt.
Same, bei mir auch. Das Andromeda's Edge liegt ja auch noch hier, nach deiner Empfehlung. Das habe ich auch noch nicht geschafft zu spielen und werde es wahrscheinlich auch, ja, wer weiß, wann ich das schaffe. Ich lasse mir da auch Zeit bei, weißt du? Ich lasse mich jetzt auch nicht hetzen, weil ich mir so denke, nee, ich will da ja auch richtig Bock drauf haben, wenn ich die Spiele spiele. Ich habe so viele gute gerade, die ich spiele, dann entspanne ich mich. Ich muss doch nicht jetzt jede Woche ein neues Spiel lernen. Ne? Ist ja auch gut.
Absolut. Außerdem muss ich noch Aeon Trespass lernen. Das ist Lebensaufgabe.
Gut.
Mein Platz 3. Können wir ähnlich handhaben wie Neko Syndicate? Das ist ein Spiel, was wir noch nicht besprochen haben. Und deshalb erwähne ich es wirklich nur einmal kurz. Es ist Algae Inc. Und das ist ein Eurogame noch und nöcher. Sehr stark, hat eine sehr schöne Mechanik, aber mehr dazu würde ich einfach sagen in der nächsten Gespielt-Folge. Es hat mich sehr begeistert und es ist halt in dieser Gruppe, wo ich sage, das hätte ich gern vielleicht auch auf Platz 1 gespielt. Es gibt einen Grund, wo ich mir unsicher bin, ob sich das hält. Dazu dann einfach mehr beim nächsten Mal.
Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Es kommt ja, soll ja dieses Jahr bei der Spieleschmiede noch rauskommen. Dann werde ich mir das auch angucken, sicherlich.
Zwei deutsche Autorenpärchen, glaube ich.
Ja, absurd, dass dann erst die Spieleschmiede die deutsche Version macht, nachdem das andere jetzt rausgekommen ist und der Verlag ja schon pleite ist.
Gamebrewer gibt es
Mehr. Aber bisher haben mich auch die ganzen Gamebrewer-Spiele auch nicht überzeugt, aber es steht aktuell auch bei einer 8,3 bei BGG und das Thema quetscht mich total. Und jetzt, wenn du so positiv darüber sprichst, ich glaube, das wird ein richtig gutes Ding. Ich freue mich da auch sehr drauf, ja. bin sehr gespannt, speziell, was du in der Spielfolge sagst.
Und mir fehlt noch so ein bisschen, ich würde noch mehr gerne, wir haben es viermal, glaube ich, gespielt jetzt. Mhm. Und da fehlt mir noch ein bisschen mehr, um zu sagen, aber die vier Male waren sehr stark und es hat, glaube ich, so ein kleines Potenzial, dass es eventuell abnimmt mit der Zeit, aber mal schauen, mal schauen.
Ja, aber viermal ist ja schon mal gut und wenn du, sag ich mal, nach vier Malen den Eindruck hast, du willst noch fünfmal, sechsmal spielen, weiß ich nicht, also noch weitere Partien, dann ist das ein gutes Zeichen, finde ich.
Gerade in so kurzer absolut, Zeit. Absolut. Dann an der Stelle vielleicht eine kleine Besonderheit, es sind asymmetrische Fraktionen, wenn man so möchte. Mhm. Also du kriegst ein Playerboard und die sind alle unterschiedlich mit ihren eigenen Mechaniken in diesem Eurogame. Das macht es so ein bisschen besonders. Und bisher habe ich immer nur das eine gespielt und versuche das noch zu meistern. Also mir stehen noch krass, drei auf. Ja. Und da war jetzt der Gedanke, ist die Mechanik so gut, dass ich auch sage, selbst wenn ich jetzt alle kenne, dass es dann trotzdem noch mich reizt zu spielen.
Wahrscheinlich, so, ja. Wenn du jetzt die ganze Zeit nur eins spielst, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Spiel jetzt schlecht wird dadurch.
Schauen wir mal. Wir heben es auf fürs nächste Mal. Ja. Algea Inc., mein Platz 3.
Interessant, ja. Bei mir ist es auch ein Platz 3, wo ich sagen würde, das vermutest du bei mir nicht auf Platz 3, weil ich in der Gespielt-Folge mit Abzügen davon gesprochen habe. Und diese Abzüge würde ich gerne etwas zurücknehmen. Denn es geht um Tomasz Holleks Tea Garden. Was ich, ehrlich gesagt, du erinnerst dich, ich habe damals gesagt, ich bin mir nicht sicher, wie häufig ich da jetzt Bock drauf habe, das noch auf den Tisch zu kriegen die nächste Zeit. Ich glaube, da hatte ich es dreimal gespielt oder so und ich habe so gesagt, ja, jetzt darf es auch erstmal wieder kurz in den Schrank und so. Es gab aber trotzdem weitere Partien. Ich glaube, ich habe jetzt viermal gespielt. Ich habe jetzt aber auch fest geplant, es beim Spieletreff noch mitzubringen und fürs nächste Brettspielwochenende ist geplant, eine Teeverkostung in jeder Runde einen anderen Grüntee oder Schwarztee zu servieren und eine gemütliche Runde Tea Garden zu spielen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt auch das Thema Grüntee für mich so ein bisschen entdeckt habe privat. Und dadurch finde ich es dann noch irgendwie noch mal spannender. Ich finde, es ist aber auch ein tolles, verzahntes Spiel. Das kommt jetzt im Frühjahr auch bei Huch im Vertrieb. Die deutsche Version ist ja schon quasi zur Messe herausgekommen. Albi macht das ja mit verschiedenen Anleitungen und sprachneutral. Und Teeproduktion mit ganz vielen verschiedenen Sachen. Der Mechanismus vom Deckbuilding erinnert stark an Rokoko, dass man eben gewisse Karten ausspielen kann für Stärke. Man kann auch mehrere Karten für mehr Stärke ausspielen, um neue Karten zu kaufen, neue Pagoden und so weiter. Wir haben da lang und breit ausführlich drüber gesprochen. Ich finde es aber so rund, dass ich sage, das wird sich bei mir halten. Ich finde es optisch schön. Ich brauche... Wie schnell was?
Sorry.
Alles gut. Dachte,
wie schnell spielt sich eine Partie?
Ich würde sagen, das kriegt man so in... Also wir spielen so 45 Minuten. Ich würde mal schätzen, dadurch, dass es... Ich glaube, jeder hat so...
Normal dann anderthalb Stunden.
Ja, würde ich sagen. 90 Minuten kann man das auf jeden Fall schaffen. Dadurch, dass es jetzt von der Schwierigkeit nicht in diesem klassischen Experten-schweren Ding ist, jetzt kein Heavy-Euro-Game, sondern es ist einfach nur ein Euro-Game.
Ja.
Mit schönen Mechanismen, schön Verzahnung, du kannst auf unterschiedliche Sachen spielen, um Punkte zu bekommen. Es ist ein Optimierspiel. Du musst deine Züge im Voraus planen. Und ich muss sagen, das hat mich begeistert. Ja, also nicht alle Tomasz Holleks-Spiele haben mich begeistert. Galileo Galilei ist ja bei mir durchgefallen. Aber
nicht nur bei dir, das hat man oft gehört, ne? Dass Leute sagen, ja, ganz okay, aber brauchst du nicht.
Ja, obwohl es auf dem höchsten Rank, nee, ist nicht auf dem höchsten Rank. Ich dachte schon gerade, boah. Aber höher als Tea Garden tatsächlich, komischerweise.
Ja,
Also Tea Garden von mir absolute Empfehlung. Ich denke, wenn das jetzt nochmal in den richtigen Vertrieb geht, es war ja ausverkauft auf der Messe, dann wird es sicherlich auch noch steigen. Und ich bin sehr gespannt, wie die Masse das Spiel wahrnimmt. Ich finde es super.
Ja, ich würde es mir auch so holen, sobald es verfügbar ist. Das hört sich nach einem hervorragenden Spiel für mich und meine Frau an.
Das ist ein Feierabend-Eurogame auch wieder. Ne?
Genau,
also es ist
genau,
nicht
genau.
Zu heftig. So weiße Burg-Style von den Überlegungen her vielleicht nicht ganz so, aber ist auch schön rund, ist fluffig, dauert nicht so lang. Die Regeln muss man nicht jedes Mal sich draufbringen, weil du eine gute Übersicht hast. Du kannst auch nach 2 Monaten rausholen und kannst mit einfach wieder starten. Ja, schön designt, richtig gut.
Apropos Feierabendspiel.
Ja, jetzt Feierabend. Wir machen Schluss. Bis nächste Woche.
Ja, oder nein, wir sprechen nicht über meinen Platz 2, welches nämlich auch ein Feierabendspiel ist. Mhm. Und dann nochmal kurz, ich schätze ja so Kennerspiele wie nach wie vor, ne, geht in der fahrenden Händler, auch bei uns immer ein Erfolg. Ne, du kommst nach Hause von der Arbeit, Kinder ins Bett bringen und so weiter, bist müde eigentlich, aber ja, willst auch noch nicht schlafen gehen, ne, willst irgendwas spielen. Und da sind natürlich so generell Kennerspiele eigentlich immer gern gesehener Gast. Aber bei uns hat sich da quasi ein Spiel eingeschlichen, welches ich finde, Feierabend Eurogame, es trifft es hervorragend, wo du sagst, das hat schon mehr als das eigentliche Kennerspiel, aber ist jetzt auch kein Kanban oder ja, kein Seti oder sowas. Wo du sagst, da muss ich nochmal richtig grübeln und nachdenken und das ist schon manchmal auch anstrengend. Und so hört sich Tea Garden an, so hört sich aber auch mein Platz 2 an. Und zwar, die Rede ist von Die Blumenstraße von Danny Garcia. Und dazu kurz mal, das war so dieses Spiel, wo ich denke, das ist so genau auf der Schwelle zwischen Kennerspiel und Expertenspiel. Wobei, je mehr ich drüber nachdenke, das hat doch so viele Mechaniken, finde ich, die das sagt, das ist dann kein Kennerspiel mehr. Ne? Und natürlich, wenn da Leute widersprechen, aber sagen, das ist Quatsch. Allein schon diese Wassermechanik, ne? Ja. Die Wassermechanik, die Punkte, also das sind zu viele Elemente, wie die einzelnen Sachen funktionieren, wie die das Schiff da funktioniert, wo du die Blümchen drauflegst, wie der Marktplatz, das ist alles nicht komplex, ne? Aber das ist alles nicht so, dass du mal eben auch sagst, okay, ich erkläre dir das einmal und danach sind eigentlich alle Fragen geklärt. Ja, für den Heavy Eurogamer natürlich ist das ein einfaches Spiel, ne? Aber eben nicht in diesem normalen Faktor. Und da finde ich, ist nochmal ein klarer Unterschied eben zu dem typischen Kennerspiel. Und
ja, spricht ja auch dafür, dass wir diese Wassermechanik auch in den ersten Partien auch überhaupt gar nicht wirklich als das wahrgenommen haben, was es ist. Und ich sag mal, das Spiel auch mit den Partien erstmal so ein bisschen kompetitiver wurde, ne, muss man ja auch sagen. Und das ja auch nachher dann, würde ich sagen, man kann es bestimmt auf dem Kennerniveau spielen, aber du kannst es eben auch auf dem Expertenniveau spielen.
Ne? Ja, und überhaupt auch mal die Wassermechanik zu erklären, ne? Das ist jetzt gar nicht so trivial, dass du sagst, okay, in deinem Zug bewegst dich nach vorne, aber du kannst dann Geld bezahlen, dann darfst du dich 2 oder 3 Felder bewegen, kannst auch mehr, kannst aber auch entscheiden, wenn der andere das gemacht hat, dass du wieder runtergehst und dafür gibt's hier Punkte und das bewegt sich dann nach vorne mit der Flut und so weiter und so fort. Ne, natürlich ist das an sich nicht komplex, aber da kommen dann ja, jede dieser Mechaniken kommen dann ja einmal drin vor. Wenn jetzt jemand sagen würde, hey, es ist, nee, das ist schon ein Kennerspiel, würde ich sagen, ja, ist halt so genau dazwischen. Ist halt genau an der Grenze. Wenn man sagen würde, Iki ist ja so vielleicht auch so ein bisschen ein komplexeres Eurogame. Ja, egal. Ich habe es jetzt hier auf jeden Fall auf Platz 2 bei den Expertenspielen. Und das Schöne an Die Blumenstraße ist, dass es eben seicht genug ist, dass wir kein Problem haben, das mal durch die Woche auch abends zu spielen. Es geht schnell genug vorbei. Und es hat trotzdem jedes Mal schöne Mechaniken, worauf setzt du mit den Zahnrädern, immer zu gucken, wie baust du dir da deine Engine auf. Und das ist schön gespielt, schnell gespielt, es sieht schön aus. Schönes großes Brett, Danny Garcia, finde ich. Es ist ein sehr spezielles Spiel. Also ich glaube, dass es viele Leute, dass die Zielgruppe gar nicht so groß ist.
Nee, ist sie auch nicht, weil ich sehe das Spiel tatsächlich sehr viel auf dem Gebrauchtmarkt. Ich glaube, dass da viele Leute sagen, ich probiere es mal aus und dann ist es auch schon wieder raus, weil es einem nicht gefällt. Das ist speziell, ja. Es ist aber auch
es
innovativ.
Es ist ultra speziell, ja. Genau. Ja. Also ich finde es sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Eben ein Barcelona ist da ganz klar in diesem Expertenspielbereich angesiedelt, wo du sagst, okay, da habe ich auch genug Sachen, wo ich drüber grübeln kann, Siegpunkte, wie optimiere ich das hier? Und das eben, das ist so zwischen den Welten, aber mir eben erfüllt für mich dann einen großen Need, eine Lücke, die wir schließt, die ich nicht wusste, dass es die gab. Ja. Und daher Platz 2, Blumenstraße.
Kann ich verstehen. Ich mag Barcelona und Die Blumenstraße auch gerne. Ja, sehr gut. Bei mir auf Platz 2 ist nochmal eine Spur härter. Das ist so das Gegenteil von einem guten Feierabendspiel.
Ich möchte lösen, ich weiß es.
Ja, was denn?
Inventions von Vita Lacerda.
So sieht's aus, jawohl. Diesmal haben wir uns mal nicht missverstanden. Inventions von Vita Lacerda. Wir hatten es nochmal kurz angesprochen in der letzten Gespielt-Folge. Ich werde da gar nicht groß auf die Mechaniken eingehen, weil dann sind wir morgen noch hier. Es ist das komplizierteste Lacerda-Spiel. Es ist das meist missverstandenste Lacerda-Spiel, würde ich sagen, was ich so in dem Influencer-YouTuber-Kosmos rund um die Brettspielszene so mitbekomme. Wird es ja immer so dargestellt als, ja, das ist jetzt nur noch komplex, um komplex zu sein. Und hier muss das jetzt nochmal so komplex sein und was auch immer. Und ich antworte damit mit ganz klar, ja, das ist ein geiles Spiel. Das ist so kompliziert und man muss sich da reinarbeiten. Und wenn man es aber einmal verstanden hat, dann wird's gut. Und wer Lacerda-Spiele gespielt hat, weiß, Kettenzüge stehen meist irgendwie im Vordergrund oder, ich sag mal, Nebenaktion, dass du das machst und dann kannst du aber dies noch machen und du hast da noch eine Entscheidung und da noch eine Entscheidung. Hier ist es so, du hast einen Plan, du möchtest das machen, du musst jetzt überlegen, wie löse ich das aus, weil das Worker-Placement auch ziemlich sperrig ist. Mache ich jetzt die Aktion, um das als Folgeaktion zu nutzen, um dann das als Folgeaktion zu nutzen, um dann das zu machen? Keine Ahnung. Es ist heftig. Es ist auch das komplizierteste Spiel in meiner Sammlung, würde ich sagen. Aber es ist auch sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, das ist nochmal anders als die anderen Lacerda-Spiele. Es ist wirklich nochmal eine Schippe drauf auf On Mars, auf Kanban und so weiter. Das sind auch viele Regeln, die man sich irgendwie drauf packen muss. Ich finde es aber auch optisch schön. Ich finde es einen guten Bot auch für zwei Personen umgesetzt. Ich komme damit gut klar. Das ist kein Spiel, was du zu viert spielen willst, außer du hast einen Tag Urlaub und möchtest, weiß ich nicht, 8 Stunden spielen gefühlt so, weil das ist ein Grübelding. Ja, das ist nichts, was du mal eben zum Brettspielabend am Mittwochabend mitbringst. Das ist etwas, damit startest du an einem Samstagmorgen beispielsweise. Und ich habe es, glaube ich, 7 oder 8 Mal gespielt dieses Jahr oder letztes Jahr und ja, es hat sich in mein Herz gebrannt. Es wird bei mir bleiben. Ich finde es super.
Und du hast ja auch selber gesagt damals, so nach der ersten Partie, ja, ich weiß nicht so genau. Ne? Ich weiß nicht, was will es von mir? Und dann seid ihr dran geblieben und habt dann quasi ja die Schönheit des Spiels mit im Nachhinein entdeckt.
Ja, das Ding ist, wenn du natürlich viele Spiele spielen musst oder möchtest als, auch als Szene-Mensch, in dieser Brettspielszene, dann kannst du natürlich nicht in Inventions jede Woche einmal spielen, die nächsten 5 Wochen. Das verstehe ich auch, aber dann wird man dem Spiel auch nicht gerecht. Ja, dieses Spiel kann sehr viel. Das hat eine Zielgruppe, die ist sicherlich auch sehr gering, nämlich die Leute, die wirklich nochmal eine ganz andere Herausforderung suchen. Und ich glaube, noch krasser wird es, wenn alle am Tisch das Spiel schon viel gespielt haben, weil dann wird es wirklich konfrontativ und man muss jeden Zug auch an den anpassen, was die anderen gemacht haben. Aber das ist richtig gut. Ja. Und mittlerweile steht es auch bei einer 8,1 bei BGG, bei 2000 Bewertungen. Also das ist jetzt auch nicht generell missverstanden. Nur habe ich das Gefühl, dass so dieser Tenor in der deutschen Brettspielszene so ein bisschen war, ja, das muss jetzt nicht so heftig sein. Ja, doch muss es. Genau so. Genau das wollte er so. Der hat nicht gedacht, wie mache ich das nächste komplizierteste Spiel, sondern das fühlt sich an wie ein Spiel, wo er gesagt hat, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe. Und das soll genauso sein. Und es ist rund und komplex.
Ja. Ja, hört sich gut an. Also, ja. Wenn die Kinder mal ausgezogen sind, dann denke ich drüber nach, zu spielen.
Sehr gut. Ja, das wird auch nicht alt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist so ein Titel wie Kanban oder The Gallerist und so. Das wird sich nicht abnutzen, weil so häufig bringst du es dann auch wieder nicht auf den Tisch. Man kennt es, wenn man Lacerda zu Hause hat.
Das stimmt. Wobei Kanban finde ich immer
super Ding, auch super,
easy, ja. Mal eher spielbar.
Gut, was ist denn dein Platz 1? Jetzt spann uns mal nicht so lange auf die Folter hier.
Also ich glaube, für die meisten relativ langweilig. Und ich bin hier wirklich nach dem, also es ist jetzt nicht dieser overexciting Titel, sondern ich bin hier einfach nach dem Motto gegangen, dass ich bei diesem Titel mir 120% sicher bin, dass der, sofern es von dieser Version kein Upgrade gibt, dass der auch in 5 Jahren noch von mir gespielt wird, weil er selber an sich schon ein Upgrade war von einem Titel, den ich immer in meiner Sammlung hatte. Das war nämlich Santa Maria, was ich jetzt nie dachte, das war gut, solide. Und Saltfjord, ne, von den Entwicklern von Revive, das ist einfach, da sind wir wieder, oh Wunder, mechanisch unterwegs, wenig thematisch, oder natürlich gibt es ein Thema, aber es geht hier um einfach eine sehr schöne Puzzlemechanik, die mich immer wieder begeistert. Wir haben darüber gesprochen, brauchen wir auch gar nicht länger ausführen. Und das ist eine Mechanik, A, die kenne ich nirgendwo anders, und B, passt das auch perfekt rein. Ich finde das auch relativ gut spielbar in einem schönen Zeitrahmen und trotzdem jedes Mal wieder ein neues, schönes Puzzle. Du hast die Interaktivität mit dem Drafting der Würfel. Aus meiner Sicht sehr viel Abwechslung auch mit den unterschiedlichen Punktesachen, mit den Player, da gibt es so ein paar Specials, die man so kriegt. Nach wie vor die Ressourcenmechanik in dem Spiel finde ich unterbewertet und auch dieses Verschiffen, da gibt es eine Möglichkeit, wie ich so Aufträge erfülle, um dann zu scoren. Das finde ich so Sachen, die kenne ich so wenig anders. Die wird es garantiert irgendwo geben, aber habe ich in der Form noch nicht kennengelernt und finde die hier einfach schön kombiniert mit dieser Würfelmechanik. Da haben sie ja dann nochmal noch ein paar Sachen dazu gemacht, mit denen man dann spielen kann, die es auch nochmal interessanter machen, diese Wägen. Daher mechanisch einfach das schönste Eurogame für mich dieses Jahr, mit möglichst vielen Optionen, möglichst vielen kleinen Rätseln, relativ unaufgeregt, ganz solide, aber einfach für mich klarer Platz 1. Da weiß ich, das wird in 5 Jahren hier noch gespielt.
Sehr interessant, ja. Ich muss es auch wirklich mal spielen. Bin interessiert.
Ich könnte mir vorstellen, ich kenne ja auch, dass du sagst, das ist gut. Ich glaube nicht, dass du das so feiern wirst, jetzt wie ich. Dir wird es gefallen, aber jetzt nicht.
Wird nicht einziehen.
Wird nicht begeistert durch die Straßen ziehen und Saltfjord singen.
Ja, ist doch okay. Wir müssen ja auch ein bisschen Diversität aber hier in den Listen
ich
haben.
Ich weiß, welchen Titel du durch natürlich die Straßen rufen wirst.
Ich glaube, das wissen die meisten. Ich glaube, wenn wir hier eine Top-Liste machen und es kommt dieses Spiel nicht vor, dann haben wir ganz viele Leute, die uns nicht mehr hören. Es geht natürlich um...
Rette uns!
Stefan.
Es geht um Seti.
Ja, natürlich geht es um Seti. Wieder Tomasz Holek. Diesmal bei Czech Games Edition und Heidelberg erschienen, ein Spiel, was thematisch wirklich auch eine 10 von 10 für mich ist. Ich bin großer Sci-Fi-Fan und mag das, wenn Brettspiele das super umsetzen, und ich kenne wenig immersivere, bessere Spiele in diesem Bereich. Also mir fällt da wirklich nur Suche nach Planet X ein, was ich auch herausragend finde, auch thematisch, aber hier suchen wir eben nach Aliens und wollen dabei unsere Sonden losschicken, Signale einfangen, Karten spielen. Es wird auch von dir als Terraforming Mars als Referenz irgendwie angesehen. Ich kann das nachvollziehen, wenn man sagt, ne, ein kartengesteuertes Spiel mit Grundaktionen, die man trotzdem immer machen kann. Ja, vom Spielgefühl würde ich sagen, es ist trotzdem ganz anders als Terraforming Mars. Aber es ist von der Abwechslung und von den Karten wirklich sehr spannend gelöst. Ich bin sehr auf die Erweiterung gespannt, wenn es mal eine geben sollte, weil so langsam denkt man so, okay, jetzt kenne ich natürlich die Alien-Sachen auch schon. Jetzt möchte ich auch ein bisschen was Neues haben, wenn man es gerade viele, viele Male gespielt hat. Und dennoch ist das jedes Mal eine kleine Aufregung. Was haben wir denn heute für Aliens dabei? Weil die eben auch unterschiedliche Mechaniken mitbringen. Es gibt unterschiedliche Strategien. Bei dem einen Mal spiele ich auf das, bei dem anderen auf das. Und es ist ein super rundes Spiel, wo man sagen muss, das ist heavy, das ist nicht das Kennerspiel, das ist wirklich auch im Gegensatz zu Tea Garden eine Schippe drauf. Das ist ein ganz klares Expertenspiel, was die Spieltiefe angeht. Von den Regeln her geht es ja eigentlich noch. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Es kann auch lange Züge geben, weil eben ja auch mal gegrübelt wird. Aber ich finde, das ist so das Eurogame des Jahres. Definitiv, ich finde das super.
Allein schon in den Partien, wenn du zuerst spielst und du hast dann das Spiel erklärt und dann deckst du die erste Alien-Rasse drauf und dann noch die zweite, da nochmal kurz dann wieder die Regeln zu erklären. Einem ohnehin schon sehr heavy Spiel, also da möchte ich mal wirklich sagen, das ist auch nicht mehr Geschmackssache, das ist wirklich kein Kennerspiel. Das ist absolut, nee. Da gibt es auch keine Diskussion drüber. So.
Das liegt ja auch daran, wir haben ja damals zusammen die Regeln gelernt und wir waren so, okay, ja, eigentlich ist ja alles klar. Und wir machen unseren ersten Zug und denken, boah, krass, okay, das ist jetzt doch heftiger als erwartet, weil es steckt dann doch sehr viel Strategie dahinter tatsächlich.
Ja.
Ja, ist so. Ist so.
Erstmal, es ist ein schönes Spiel, Nummer eins. Und ich finde, gerade wenn ich jetzt hier mit Expertenspielen daherkomme, dann, weil mir das oft ja auch weniger wichtig ist, sage ich immer, das sind alles thematisch Jacke wie Hose, kannst du austauschen.
Ja, ja, das ist schon klar.
Und da muss man Seti mal, also das ist ja unglaublich thematisch. Ne? Also wirklich, würde es jetzt nicht so einfach möglich sein, dieses Thema auszutauschen, also unmöglich. Und das ist sehr schön gelöst. Ne? Also es macht unglaublich viel her. Und das ist eine, finde ich, eine sehr schöne Meisterleistung einfach, die hier auch erbracht wurde. Die Mechaniken in Kombination mit dem Thema. Das sieht man nämlich selten. Saltfjord sagt, ja, mir total egal, was auch immer, scheiß ich drauf. Und hier haben wir wirklich schon lange nicht mehr so ein thematisch und mechanisch gut umgesetztes Spiel gesehen.
Ja, das war meine Platz 1. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich die meisten Überschneidungen mit denen unserer Zuhörerschaft haben. Bin mal gespannt. Ihr habt uns ja eure Top 3 auch schon geschickt. Da sind ja schon Überschneidungen auch dabei gewesen. Natürlich auch Unterschiede. Das soll auch so sein. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich noch Honorable Mentions mitgebracht.
Oh ja.
Da bin ich jetzt noch gespannt. Ich habe nur 4 Titel tatsächlich jetzt, weil ich dachte, okay, ich möchte jetzt auch, gerade im Expertenbereich muss man die auch recht häufig gespielt haben. Da habe ich einmal als Folgetitel tatsächlich Dune Imperium Uprising. Das habe ich zwar gar nicht so häufig gespielt, aber ich habe ja Dune Imperium 4 gespielt und erkenne an, dass das eine sehr gute zweite Version ist. Das macht mir Spaß und macht große Freude. Genauso übrigens wie das Dune War for Arrakis, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Das werden wir wahrscheinlich in der nächsten dann auch hören bei den Spezialplätzen.
So ist es.
Ein Spiel, was ich recht früh im Jahr gefühlt besprochen hatte, oder zumindest ist es schon länger her und auch nicht mehr erwähnt hatte, war A Jest of Robin Hood. Das ist ein Spiel, was nicht in die Coin Games Reihe gehört, habe ich gelernt, aber was sehr viele Coin Anleihen hat. Also es ist ein Wargame, bei dem wir asymmetrische Fraktionen haben. Einer ist der Sheriff, einer ist Robin Hood und wir versuchen, ja, unsere Agenda durchzubringen. Es macht richtig Spaß. Leider gefällt es Simone nicht so gut. Deshalb kommt es nicht so häufig bei uns auf den Tisch. Und dennoch habe ich meine 5 oder 6 Partien dieses letztes Jahr da doch durchgeboxt bekommen. Das ist ein Spiel, wo ich auch Bock habe, das noch weiterhin zu spielen. Und als letztes möchte ich auch Arx noch nennen. Darüber haben wir überhaupt noch nicht richtig gesprochen in diesem Podcast. Das liegt daran, dass ich es auch einfach bisher erst 3-mal gespielt habe. Ich es super finde. Aber ich einfach gerade keine Mitspieler dafür finde. Es ist ein Fluch. Ich hoffe, dass ich es bald nochmal auf den Tisch bekomme, bevor ich die Regeln vollends vergesse, um sie dann nochmal zu lernen. Denn es ist ein Stichspiel mit Area Control und Wargame drin, was mir echt große Freude macht, was aber auch einfach eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe hat. Und trotzdem fand ich das richtig gut und habe es bei mir im Regal stehen, hatte da große Freude dran. Vielleicht findet sich da noch die ein oder andere Gruppe für dieses Jahr. Aber ja, das sei auch noch erwähnt. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich habe 2 sehr aus meiner Sicht unglaublich starke Honorable Mentions, die eigentlich auch es verdient hätten, hier in dieser Liste aufzutauchen. Mhm. Und Nummer 1 reden wir erstmal über den Titel, den ich rausgenommen habe, weil ich ihn nur 2-mal gespielt habe. Und das ist Andromeda's Edge. Da ist einfach der Punkt, dass waren beide Partien unglaublich viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen, viele schöne Mechaniken. Ich mag auch hier, das ist auch wieder sehr speziell, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, ne, mit dem Kampf, aber trotzdem sehr Eurogame-lastig. Also eigentlich von mir bis dato eine der Spieler-Highlights 2024 und habe es jetzt eher aus ethischen Gründen nicht mich getraut, obwohl ich es bei Neko Syndicate gemacht habe, es mit wenigen Partien hier nicht mit reinzunehmen, Aber ich braucht jetzt irgendeine Entscheidung und Andromeda's Edge trotzdem ganz tolles Spiel, sehr toller Experten.
Ja.
Klassiker. Und das zweite Honorable Mentions wäre an meiner Stelle etwas, wo ich sage, das ist so ein kleines bisschen drunter, auch wenn wir das sehr feiern und vielleicht sprechen wir es nochmal in einer Gespielfolge, weil du es ja mittlerweile auch gespielt hast und nicht so begeistert warst, Sunavalo. Und das ist auch nach wie vor eben auch in dieser Kategorie sehr starke Mechanik, auch vielleicht unterschätzt oder ein verkanntes Spiel, aber nach wie vor auch eins, welches nicht plant, hier auszuziehen. Und auch speziell, würde ich sagen. Aber definitiv.
Ich fand's okay. Ich fand's nicht schlecht, ne? Also ich fand's okay.
Ja. Ja. Können wir es hier nochmal aufheben, sonst nochmal ein bisschen en Detail drüber zu reden, wie auch bei euch die Mechaniken funktioniert haben. Und aber das sind so Sunavalo und Andromeda's Edge eigentlich auch ganz hervorragende Expertentitel. Und Seti wäre jetzt natürlich auch mein Honorable Mention. Ich fühle mich auch schlecht, dass ich es nicht in die Top 3 gepackt habe. Hat bei mir nicht jetzt...
Du hast es aber auch ehrlicherweise noch nicht genug gespielt, hast du ja auch damals schon gesagt. Ne?
Genau, ich habe es nach unserer Partie nur noch zweimal zu zweit gespielt. Ja. Vielleicht, wir müssen mal so eine Session machen, wo wir vielleicht nochmal so Reviewing Old Games. Mir waren so ein paar Sachen bei Seti aufgefallen, da würde mich deine Meinung interessieren, wo ich sage, okay, das weiß ich nicht, Schwäche im Design, keine Ahnung.
Ja, das Ding ist, bei Seti denkt man das und dann spielt man es ein paar Mal mehr und merkt, nein, das ist nicht so. Da hat es den Trugschluss.
Schauen wir mal. Nur kurz, weil du es gerade genannt hast, ich habe ein paar Spiele, also erstmal Dune Imperium Uprising. Ich bin mir hundertprozentig sicher, Dune Imperium ist für mich eins der besten Spiele aller Zeiten und von dem, was ich von dem Spiel weiß, hätte ich es gespielt, wäre es langweilig dann wahrscheinlich auf Platz 1 gelandet bei mir. Mhm. Ich heb mir das nochmal auf und denke, da kann man bedenkenlos zuschlagen. Arx glaube ich ebenfalls, dass ich das hoch interessant finde, habe es aber nicht gespielt. Es liegt hier noch das Unbewusste. Da weiß ich noch nicht. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein gutes Spiel ist. Ob es ein Top-3-Spiel gewesen wäre, wir werden sehen.
Wir können ja nicht alles gespielt haben. Ne? Ist so ja ist auch es, okay.
Ich habe noch ein Spiel, welches auf meiner To-Play- und To-Kaufen-Liste steht. Und da bin ich hatte es schon mir käuflich erworben. Und dann bin ich aber auf den dummen Fehler reingefallen, dass ich die französische Version gekauft habe und nicht die englische. Und da, erst wollte ich sagen, ist egal, weil das Spielmaterial so sprachneutral ist, aber es sind unterschiedliche Fraktionen dabei, da gab es dann für jeden so ein Sheet und das war auf Französisch und da habe ich gedacht, ja gut, dann tauschst du doch mal rum und die Rede ist von Shackleton Base.
Ah ja, das kommt ja auch auf Deutsch noch.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, ja komm, wartest du hier. Von da, die Regeln kenne ich mittlerweile und die lassen mich aufhorchen. Ich glaube, das könnte auch ein sehr schöner Titel sein.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Geht aber wahrscheinlich nur zu dritt gut, weil es ja auch wieder ein bisschen Error Control drin hat. Deshalb habe ich es auch ausgelassen, sonst hätte ich es auf der Messe auch mitgenommen, ja.
Gut,
war es das schon. Meine
das
Güte,
war's schon.
Guck mal, was wir jetzt für ein Zeitmanagement hier haben. Das ist doch hervorragend, Stefan.
Unglaublich.
Das waren kompakt die Spiele des Jahrgangs, die uns in diesen Kategorien aufgefallen sind. Nächste Woche gibt es dann unsere Spezialkategorien. Wir lassen uns was Tolles einfallen. Und lassen uns da auch nicht drängen, ob es 1, 2 oder 3 Plätze gibt. Das gucken wir einfach, wie es der Jahrgang so hergegeben hat, was wir gespielt haben.
Und wir haben uns natürlich dann auch vorgenommen, in der nächsten Folge dann am Ende nochmal zu sagen, was sind denn jetzt eigentlich in der schnellen Runde die wirklich unabhängig von der Kategorie unsere Favoriten des Jahres gewesen.
Ja, bin ich gespannt. Das kann ich jetzt nämlich nicht sagen.
Ich weiß es auch noch nicht. Schauen wir mal.
Gut, in dem Sinne würde ich sagen, Nudelgericht des Tages, der Woche. Stefan, hast du eins für uns? Sonst, ich weiß nicht, ich würde sonst einfach eine Lasagne nehmen.
Lasagne ist immer gut.
Ist immer gut, ne? Schöne Bechamelsoße und so, ja, doch. Nehmen wir doch die Lasagne, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Die gibt es hier tatsächlich auch gleich.
Ach nee, was ein Zufall. Das haben wir wirklich nicht abgesprochen.
Das ist
wünsche ich dir einen guten Appetit.
Gesehen.
Und HörerInnen natürlich auch. Falls ihr jetzt was esst, sonst einen schönen Arbeitstag, was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
Bis dahin. Ciao, ciao.